Crop FM Ausgabe Nummer 427, ein Crop FM Spezial über Tom Campbells Big Toe. Am 20. September 2019 war der amerikanische Physiker und Bewusstseinsforscher Thomas Warren Campbell live zu Gast auf Crop FM. Im Interview stellte Tom seine große Theorie von allem vor und ging unter anderem auf eine Reihe von physikalischen Experimenten ein, die gerade auf der Cal Polytech von Dr. Farboud Kochnoud durchgeführt werden. Mehr dazu findet sich in einem YouTube-Beitrag, der mit dem Begleittext dieser Ausgabe verlinkt ist. Folgt eine deutsche Übersetzung des Interviews mit Tom Campbell vom September dieses Jahres. Tom Campbell wurde von Peter Heisenberger gesprochen. My guest tonight is Thomas. Mein heutiger Gast ist Thomas Warren Campbell, Tom Campbell, und ich fühle mich sehr geehrt, ihn heute live zu Gast zu haben. Hallo Tom. Hi Tom.
Hello. Hi Tarek. It's good to be here.
Hallo. Hallo Tarek. Schön hier zu sein.
I told you your books.
Ja, es ist toll. Wie ich dir erzählt habe, deine Bücher haben mich wirklich umgehauen. Und vieles, was darin zu lesen ist, ist ziemlich beunruhigend. Als ich es las, sagte ein Teil von mir, oh nein, ich muss ihm das Gegenteil beweisen. Ich meine, ich muss etwas finden. Aber ich fand nichts. Ich meine, es macht Sinn. Und so muss man sich einfach darauf einlassen und wirklich darüber nachdenken, was in diesen Büchern gesagt wird. Und sie zeigen übrigens auch einen erstaunlichen Sinn für Humor. Ich weiß also nicht, ob wir die Show mit etwas Verstandsstretching beginnen sollen, wie du zu Beginn von Buch 2 vorschlägst.
Mind stretches, as you suggest at the beginning of book 2, where you are blowing up a hallucinated spherical chicken and pretending to understand it.
Es ist die Stelle, an der wir ein halluziniertes, kugelförmiges Huhn aufblasen und so tun, als würden wir es verstehen. Ein paar Mal habe ich dein Buch gelesen und ich war wirklich konzentriert und ich habe versucht, es zu begreifen. Und dann wurde mir plötzlich klar, das ist Blödsinn. Man bekommt es gar nicht richtig mit und plötzlich ist man in einem dieser urkomischen Teile des Buchs. Ich habe an vielen Stellen sehr gelacht und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Teil von My Big Toe, nämlich Spaß zu haben, ja?
My Big Toe, I think, to have fun, yeah?
It is indeed. And you know, when I write, the book is very dense. There's a lot of information.
Ja, das ist es tatsächlich. auch als ich das Buch geschrieben habe. Es ist sehr dicht, es enthält viele Informationen und es ist die Art von Dingen, die sehr zum Nachdenken anregen und da muss man einfach auch ein bisschen Spaß haben, um die Dinge aufzuhellen. Deshalb bin ich sehr froh, dass du auf den Humor hinweist, denn ein Teil des Humors, ein Großteil des Humors ist eher lokal. Weißt du, es hat mit Dingen der jeweiligen Kultur zu tun, mit Einstellungen und Ideen. Humor hat es also schwer, zwischen den Kulturen und zwischen den Sprachen hin und her zu wechseln. Ich bin also froh, dass du ihn gefunden hast und es ist viel Humor drin. All diese Theorien der Realität. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was ist unser Sinn? Wie funktioniert die Welt? All dies muss mit Leichtigkeit, muss mit einem Lächeln aufgenommen werden. Und wenn du zu hart daran arbeitest, wirst du es nie kapieren.
With a smile and lightly. If you work too hard at it, you'll never get it.
Yeah. I absolutely agree. And I didn't really introduce you because I would like you to introduce yourself.
Ja, dem stimme ich absolut zu. Und okay, ich habe dich nicht wirklich vorgestellt, weil ich möchte, dass du dich selbst vorstellst. Als ich über diese Show nachdachte, dachte ich mir, wo sollen wir hier anfangen? Und dann hat ein Freund von mir gemeint, fang doch einfach am Anfang an. Also als du ein Kind warst, ich meine, du bist ein Physiker, ein Teil von dir ist ein hartgesottener, angewandter Physiker. Du beschäftigst dich mit Simulationen, was natürlich auch ziemlich nah an deiner Theorie von allem ist, die auch die Metapher von Simulationen verändert. Aber in Abschnitt 1, die Trilogie besteht aus 6 Abschnitten, 3 Bücher mit jeweils 2 Abschnitten, und in Abschnitt 1 sprichst du über die Anfänge und über deine Kindheit. Und all das scheint in einem ziemlich jungen Alter begonnen zu haben. Ich meine, du beschreibst geprüft oder getestet zu werden.
Fairly young age. I mean, you describe being vetted or tested.
Yes.
What was going on there?
Was war da los?
Evidently, I came here with a mission
Nun, offensichtlich bin ich auf einer Mission hierher gekommen, um verschiedene Dinge zu tun. Und diese Bücher zu schreiben ist nur eines davon. Und für Kinder ist das nicht ungewöhnlich. Ich war vielleicht 5, 6, 7 irgendwo in diesem Alter, als nicht physische Wesen zu mir kamen. Weißt du, es gibt viele Kinder mit nicht physischen Freunden, Menschen, mit denen sie sprechen und interagieren. So scheint es. Aber natürlich sind sie nicht physisch. Es ist ziemlich üblich, dass Kinder derartiges erleben und ich hatte diese Wesen, die zu mir kamen und mich aus dem Körper hinausschubsten, sodass ich in meinem Zimmer schwebte. Weißt du, eine außerkörperliche Erfahrung. Und sie sagten, na los, probier es mal aus. Du wirst direkt durch die Wand gleiten. Und ich tat es. Und ich bin direkt durch die Wand gerutscht und ich konnte meinen Willen nutzen, um nach oben oder unten oder zur Seite zu gehen oder was auch immer. Und es hat viel Spaß gemacht. Also hatte ich ein bisschen Spaß damit, aber das war erst der Anfang. Irgendwann haben sie mir beigebracht, wie ich das alleine machen kann. Und irgendwann trainierten sie mich, damit es nicht nur mehr darum ging, in der Nachbarschaft herumzugleiten oder so, sondern mich tatsächlich darin zu trainieren, Energien und die Absichten zu nutzen und sich im Nicht-Physischen aufzuhalten.
In the non-physical. So, like I say, 5, 6, 7 years old, I started probably around 5.5 to 6 and it stopped probably somewhere around 7.
Also wie gesagt, ich war so 5, 6, 7 Jahre alt. Angefangen habe ich wahrscheinlich mit 5.5 bis 6 und es hat wahrscheinlich irgendwo mit 7 aufgehört. Also habe ich das schon eine ganze Weile gemacht, habe mich schon darauf gefreut, ins Bett zu gehen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Du gehst schlafen und bald wirst du im Raum herumschweben und ein bisschen Spaß in der Nachbarschaft haben und dann zum Unterricht gehen, wo mir beigebracht wurde, meine Absichten und Gedanken zu fokussieren und beständig zu halten und klar zu sein. Und meine Absicht musste von der Seinsebene kommen, nicht vom Intellekt. Es gibt also viele kleine Details, um im Nicht-Physischen klarzukommen. Und sie haben es mir einfach beigebracht. Und ich habe geübt. Und irgendwann bin ich ziemlich gut darin geworden, dorthin zu gehen, wohin ich wollte und zu tun, was ich tun wollte.
But I forgot all about that. Somewhere around 7, they said,
Und dann habe ich das alles vergessen. Irgendwann um die 7 Jahre. Sie sagten, das war's, du bist fertig, du wirst zu alt dafür. Weißt du, wenn du jung bist und nicht physische Freunde hast, die nachts kommen und so weiter, lächelt und nickt jeder und es ist in Ordnung. Es ist keine wirklich große Sache, weil es bei Kindern ziemlich häufig ist. Aber wenn man älter wird, fällt das auf. Und dann schauen die Leute einen plötzlich schief an und sagen, was ist los mit diesem Kind? Du weißt schon, er halluziniert. Und daher, als ich ungefähr 7 Jahre alt war, hörten sie auf und sagten, du musst erwachsen werden und sollst nicht seltsam sein. Du musst in einer normalen Situation aufwachsen, damit sich deine Persönlichkeit gesund entwickelt und nicht in einer Situation, in der alle auf dir rumhacken und sagen, dass du verrückt bist.
So, I thought that was probably good, and that was the end of it. So at about 7, it disappeared.
Also fand ich das wohl gut. Und das war das Ende. Mit ungefähr 7 Jahren verschwand es. Aber für den Rest meines Lebens hatte ich weiterhin Kontakt zu nicht-physischen Wesen. Aber ich dachte, das hätte jeder. Sie waren einfach da. Etwas, dass man immer auch Fragen und eine Antwort bekommen konnte. Man kann immer Hilfe und ein größeres Bild bekommen. Ich habe Dinge gesehen und bin einfach davon ausgegangen, dass es allen Menschen so geht. Wir haben einfach diesen Zugang. Ich habe nie darüber gesprochen, habe es einfach für mich behalten. Aber die außerkörperlichen Erfahrungen und derlei Dinge verschwanden. Und als ich auf dem College war und mein Studium absolvierte, an meinem Master und meiner Promotion arbeitete und so weiter, hatte ich alles vergessen. Es lag weit zurück in der Vergangenheit eines 7-Jährigen und ich erinnerte mich nicht mehr wirklich daran, bis ich Bob Monroe traf, der Journeys Out of the Body schrieb und der gerade ein Labor gebaut hatte, wo er das Bewusstsein studieren wollte. Und ich war reif dafür, weil ich gerade auf der Hochschule für Aufbaustudien gelernt hatte, zu meditieren, da ich mit weniger Schlaf auskommen wollte. Also ergriff ich die Gelegenheit, in seinem Labor zu arbeiten, und er brachte mir bei, was er über außerkörperliche Dinge wusste. Und nach einer Weile, vielleicht 6 Monaten oder einem Jahr, kamen all diese Dinge zurück, die ich von 5 bis 7 hatte, und sie kamen zurück, weil Bob Monroe sie auslöste, weil er sozusagen genau die gleichen Erfahrungen gemacht hatte. Und als er mir von ihnen erzählte, kamen sie mir sehr bekannt vor, und dann kam plötzlich all das Zeug aus meiner Vergangenheit zurück. So schloss ich der Kreis.
That's how it finally got reunited. So yes, it started a long time ago when I was very young.
Ja, that's so amazing.
Ja, und das ist so erstaunlich und du beschreibst das sehr anschaulich in Abschnitt 1. Und das hat mich sehr fasziniert. Du wurdest regelrecht getestet. Diese Wesen haben dich sozusagen abgecheckt. Ist das der Richtige?
Yes, absolutely. Is this person going to be able to do what we need him to do?
Ja, absolut. Wird diese Person in der Lage sein, das zu tun, wofür wir sie brauchen? Und wenn die Antwort Nein wäre, hätten sie mit jemand anderem gearbeitet. Wenn die Antwort Ja wäre, würden sie mit mir weiterarbeiten. Aber sie hatten ihre eigenen Aufgaben und Dinge zu erledigen. Sie hatten ihre eigenen Eisen im Feuer und wollten wissen, ob ich von Nutzen sein und hilfreich sein werde oder nicht. So bekam ich viele Tests, als ich lernte und als ich aufwuchs und immer mehr verstand.
Okay. Not sure if you can
it's
hear
my
me.
Under urine.
Okay, sorry. You were breaking yes. up here. For some reason, the Skype. Okay, leider ist die Verbindung etwas schlecht. Mal sehen. Wenn es nicht klappt, können wir zum Telefon wechseln. Obwohl Skype mir mitteilt, dass deine Nummer nicht gültig sei. Auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, was du gesagt hast. Sie haben dich überprüft und anscheinend hast du den Test bestanden. Das beschreibst du alles in deinen Büchern und sie sind es wirklich wert, gelesen zu werden. Ich meine, es sind 820 Seiten einer lebensverändernden Erfahrung, würde ich sagen. Wenn man es wirklich an sich heranlässt. Ich meine, wenn man nicht einfach nur drüber liest. Wenn man diese Bücher an sich ranlässt, kann es einen ganz schön durcheinander wirbeln. In einem positiven Sinne.
Pretty much in a good sense messes you up, I think. And
or you could say straightens you out. That would work as well.
Yeah. Maybe better.
Oder du könntest sagen, sie schaffen Klarheit.
And then you met Bob Monroe and so you were.
Und dann hast du Bob Monroe getroffen und er suchte nach Physikern, die versuchen sollten, das zu tun, was du tust. Eine Theorie zu finden, die erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wo sind wir, wenn wir eine außerkörperliche Erfahrung machen? Was geschieht da? Und ihr habt erstaunliche Experimente durchgeführt, bei denen ihr objektiv gezeigt habt, dass Menschen gemeinsame außerkörperliche Erfahrungen machen können und derlei Dinge.
Yes, did that several times. Yes. Well, what, you know, Bob.
Ja, ich habe das mehrmals gemacht. Weißt du, Bob macht ja einfach all diese Erfahrungen und manche Leute tun das. Sie scheinen einfach spontan aus dem Körper zu gehen und finden sich zum Beispiel schwebend in ihrem Zimmer wieder und sie können ihren Körper dort unten schlafend liegen sehen und dann finden sie heraus, dass sie sich bewegen und durch Wände gehen können. Und so gibt es das Phänomen der außerkörperlichen Erfahrungen schon seit mehreren hundert Jahren. Und es gibt einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, dem dies ohne besonderen Grund passiert. Bob war Geschäftsmann. Er hatte eine Persönlichkeit wie ein Ingenieur. Er war sehr sachlich, sehr logisch und präzise. Und diese Dinge erschreckten ihn fast zu Tode, als das Ganze anfing. Er hat diese AKEs und dachte zuerst, dass er vielleicht wahnsinnig wird. Er ist zu einem Psychiater gegangen und der Psychiater hat ihn getestet und mit ihm gesprochen und gesagt, nein, Sie sind vollkommen normal. Sie machen nur sehr seltsame Erfahrungen, aber sonst scheint alles zu passen. Schließlich beschloss Bob, einfach mit diesen Erfahrungen zu spielen und zu sehen, was er tun konnte, ob er sie kontrollieren konnte. Und er fand heraus, dass er sie kontrollieren und interagieren konnte. Und er konnte Dinge herausfinden und er konnte Dinge und Orte sehen und dann zurückkommen und überprüfen, ob das zu dieser Zeit wirklich an diesem Ort war. Und das war es. So konnte er sich schrittweise davon überzeugen, dass seine Erfahrungen echt waren, weil er Beweise sammeln konnte. Er interagierte mit anderen Menschen, sah Dinge, die tatsächlich vor sich gingen. Etwas, das wir heute Remote Viewing nennen. Er erhielt Informationen, die er nachprüfen konnte. Irgendwann wurde ihm also klar, dass dies real ist, dass er in einer gewissen Weise mit dieser physischen Welt interagiert. Und ich habe einen ganzen Haufen an Beweisen, die besagen, dass ich hier wirklich etwas machen kann. Ich sammle Informationen, die ich unmöglich auf eine andere Weise erhalten könnte. Als ihm klar wurde, dass es real war, wollte er es genau studieren. Er wollte dieses Labor bauen. Er war ziemlich reich und baute also dieses Labor, aber er wusste nicht wirklich, was er damit anfangen sollte. Und ich und Dennis Manerick, ein Elektroingenieur, sind uns gerade zu dieser Zeit begegnet, als er jemanden suchte, der sein Labor managt. Und mein Job als Physiker war der Theoretiker. Wie funktioniert es? Warum funktioniert das so? Was kannst du tun, was kannst du nicht tun und warum? Das war also meine Aufgabe, all das herauszufinden. Und Dennis und ich bauten Ausrüstung und wir waren die Versuchskaninchen. Du weißt schon, wir verbrachten 2 oder 3 Stunden, vielleicht 4 oder 5 Nächte in der Woche in seinem Labor und er würde mit uns arbeiten. Er würde uns beibringen, wie er seinen Körper verlässt und als wir das taten, konnte er uns führen und wir von seinen Erfahrungen profitieren. Aus diesem Grund haben wir ein bisschen schneller gelernt. Und ziemlich bald war ich in der Lage, diese AKEs zu machen, um in diese alternative Realität zu gelangen. Und ich hatte, wie er auch, einen riesigen Haufen Beweise angehäuft, die bestätigten, das war real. Dinge, die ich tun konnte, waren beweiskräftig, waren Fakten. So konnte ich irgendwann nach Belieben in diesen Zustand ein- und aussteigen, so ziemlich wann immer ich wollte und sehr schnell. Also fing ich an, dort Experimente durchzuführen. Ich sagte mir, okay, ich kann diese Beweise sammeln. Du weißt schon, wie Remote Viewing. Ich kann irgendwo hingehen und schauen, was dort los ist. Ich kann zu einer bestimmten Person nach Hause gehen und herausfinden, was sie um 20 Uhr abends macht. Welche Fernsehsendung sie sah, wo der Hund liegt, verstehst du? Hatte sie Schuhe an oder Pantoffeln und welche Farbe und all diese Details, die du einfach nicht kennst. Und dann konnte ich diese Person am Telefon anrufen und herausfinden, ob das, was ich sah, tatsächlich das war, was da war. Also machten wir solche Dinge, bis ich wusste, dass es real war.
But I found out that there's a big difference between knowing that at the intellectual level and knowing that at the emotional level.
Aber ich fand auch heraus, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Wissen auf der Verstandsebene und dem Wissen auf der emotionalen Ebene gibt. Auf der intellektuellen Ebene hatten wir sehr schnell genug harte Beweise, um jedermann davon zu überzeugen, dass es real war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach nur gut geraten hatten, bei 1 zu 10 Millionen lag. Dass wir nur durch Raten sagen konnten, was an einem bestimmten Ort vor sich ging, war offensichtlich nicht der Fall. Wir bekamen echte Informationen. Aber es intellektuell zu wissen, dass es echt war, war nur ein Schatten davon, es auf einer emotionalen Ebene zu wissen. Und ich begriff das, ich kam an diesem Punkt, als Dennis und ich zusammen auf eine außerkörperliche Reise gingen. Das war ein Experiment, das Bob eines Abends mit uns im Labor machte. Und unsere Anweisungen, die wir von Bob bekamen, waren, uns über dem Labor hoch in der Luft zu treffen. Wir stiegen auf und trafen uns und blieben dann zusammen. Und jeder von uns hatte ein Mikrofon von der Decke hängen, nur einen Zentimeter über unseren Lippen. Und während wir diese Erfahrung gemacht haben, haben wir Bob mitgeteilt, was wir gesehen und gerochen und gefühlt haben. Du weißt schon, was da war. Und Dennis und ich unterhielten uns, während wir außerkörperlich waren. Wir führten Gespräche.
Anyway, he had a microphone on me and a microphone on Dennis, and we were in separate booths, separate little.
Bob hatte ein Mikrofon an mir und ein Mikrofon an Dennis, und wir befanden uns in getrennten Kabinen, in akustisch getrennten Kammern, so dass, wenn einer von uns so laut geschrien hätte, wie er auch konnte, der andere es wahrscheinlich nie gehört hätte. Und wir sprachen sehr leise in diese Mikrofone.
Bob, you know, it was a fairly long trip, maybe an hour and a half, 2 hours. We were doing this.
Am Ende war es also eine ziemlich lange Reise, vielleicht 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und dann, als wir herauskamen, ließ Bob die Bänder laufen. Er hatte 2 separate Kassetten aufgenommen, eine von Dennis, eine von mir, Audiokassetten. Also hat er beide am Anfang gestartet, den Schalter umgelegt, beide gleichzeitig eingeschaltet, damit man mich hören konnte, wie ich Dennis eine Frage stellte und er sie beantwortete, und umgekehrt. Wir unterhielten uns auf diesen beiden separaten Bändern, die für jeden von uns getrennt gemacht wurden. Und wie ich schon sagte, wir waren akustisch isoliert. Eigentlich war meine Kammer, in der ich war, auch elektromagnetisch abgeschirmt. Es war in einem faradayschen Käfig, es gab also auch keine elektromagnetischen Signale, die zwischen uns ausgetauscht werden konnten. Das war also der Moment, als es mich auf der emotionalen Ebene getroffen hat. Danach habe ich mir die Frage, ist das echt, nicht mehr gestellt. Es war einfach keine vernünftige Frage mehr. Aber bis ich es auf der emotionalen Ebene begriffen hatte, fragte ich immer wieder, ist das echt? Du weißt schon, was geht hier wirklich vor sich? Haben wir uns nur irgendwie was vorgemacht? Danach musste ich das nicht mehr fragen, weil es keine andere Erklärung dafür gab, als die Tatsache, dass wir beide in diesem nicht-physischen Raum zusammen waren, weil wir uns sonst nicht gehört hätten. Selbst wenn wir geschrien hätten, hätten wir uns nicht gehört. Und hier führten wir Gespräche, sehen Dinge, gehen an Orte, treffen Leute. Es hat sich eine Menge an Beweismaterial angesammelt. Und es war alles real. Wir waren beide da. Und das war, weißt du, es war so offensichtlich, dass du zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen konntest.
And that hit me hard. Probably took me about 2 weeks to deal with that.
Und das hat mich hart getroffen. Ich habe wahrscheinlich 2 Wochen gebraucht, um damit klarzukommen. Es war eine Art, mein Gott, das ist echt. Das habe ich mir immer wieder vorgesagt, weil es eine ziemlich große Pille zu schlucken war. Vorher war es nur eine Art Theorie, aber danach war es nicht mehr so.
So I continued to do research.
Also forschte ich weiter. Ich ging in diese außerkörperlichen Zustände und sammelte Beweise. Und dann wiederholte ich das mit einer veränderten Variablen. Ich sagte mir, gut, ich werde es dieses Mal anders machen und sehen, ob es einen Unterschied macht. Und wenn ja, dann hätte ich ein paar neue Informationen. Du weißt schon, diese eine Variable macht einen Unterschied, die nächste nicht. Wie viel Unterschied machen sie? Und dann würde ich noch viele weitere überprüfen. Ich habe im Grunde genommen 35 Jahre gebraucht, um diese Untersuchungen durchzuführen, eine Variable nach der anderen zu ändern, um herauszufinden, wie was funktioniert und welche Einschränkungen es gab und was sie bewirken können und was nicht und warum. Und nach ungefähr 35 Jahren glaubte ich zu verstehen, wie Bewusstsein funktioniert. Und zu diesem Zeitpunkt schrieb ich meine Bücher, schrieb diese Trilogie und ich schrieb sie hauptsächlich als Theorie des Bewusstseins. Und das liegt daran, dass eine der Tatsachen, die ich durch diese Forschung gewonnen hatte, zeigt, dass Bewusstsein grundlegend ist und die physische Realität, das, was wir unser physisches Universum nennen, nicht grundlegend ist. Das wurde klar, denn ich kann Dinge im Nicht-Physischen tun, die das Physische verändern. Aber andersherum geht das nicht. Man konnte nichts im Physischen ändern, das dann das Nicht-Physische modifizierte. Es ist also offensichtlich, dass das Nicht-Physische Bewusstsein grundlegend ist. Es ist die Obermenge, wenn man so will. Und das physische Universum ist die Untermenge, ist nicht grundlegend. Es leitet sich aus dem Bewusstsein ab.
So I knew that the physical reality was derived from consciousness, but I had no idea how that worked.
Ich wusste also, dass die physische Realität dem Bewusstsein entstammte. Aber ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert oder wie man mit dem Bewusstsein beginnt und mit der physischen Realität endet. Ich wusste, dass es so sein musste aus der Theorie und dem, was ich aus den Fakten gelernt hatte, was ich über das Bewusstsein gelernt hatte. Aber erst ungefähr 2 Jahre, nachdem ich diese Trilogie, diese Theorie des Bewusstseins veröffentlicht hatte, kam es mir in einem dieser Aha-Momente, dieselben Ideen und Konzepte, die das Bewusstsein erklären, erklären auch die Quantenmechanik perfekt. Und das war ein großes Wow. Oh, ich kann die Quantenmechanik erklären. Physiker können die Quantenmechanik nicht erklären. Sie sagen, die Quantenmechanik sei nur seltsame Wissenschaft und unerklärlich. Nur wenn du das Bewusstsein verstehst, dann ist die Quantenmechanik keine seltsame Wissenschaft. Dann ist sie eine logische Wissenschaft, wie jede andere auch. Und wenn du alle Variablen kennst und die Logik des Prozesses, kannst du das Ergebnis vorhersagen und brauchst keine Berechnungen. Alles, was du tun musst, ist der Logik zu folgen. Wie auch immer, das war nicht wirklich eine große Sache. Und ich dachte, gut, wenn ich die Quantenphysik verstehen kann, was ist mit der anderen großen Theorie, der Relativitätstheorie? Erklärt mir Bewusstsein, warum die Relativitätstheorie so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das hat nur ungefähr eine Stunde gedauert, um das herauszufinden. Das war einfach. Ja, ich kann das Grundgeheimnis erklären. Das grundlegend Unbekannte der Relativitätstheorie, das den Kern der Theorie darstellt. Es ist die Tatsache, die die Relativitätstheorie zur Relativitätstheorie macht, und zwar, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Egal wie schnell sich die Lichtquelle bewegt, die Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant. Und das war eine offensichtliche Tatsache, die auch aus dieser Theorie des Bewusstseins abgeleitet werden konnte. Also fing ich an, nach anderen Arten von Paradoxien zu suchen, nach Dingen, die in der Wissenschaft und auf anderen Gebieten nicht erklärbar sind. Und ich habe viele Paradoxien gefunden.
I found lots of paradoxes. There's a thing. There's several in quantum mechanics, and all of those.
Es gibt eine Sache. Es gibt mehrere in der Quantenmechanik, und all diese konnte ich perfekt verstehen. Es gibt Paradoxien in der Philosophie. Sie gehen zurück auf Platons Höhle mit dem Schatten an der Wand. Du weißt schon, was Idealismus versus Realismus genannt wird. Und dieses Paradoxon hat 100 Jahre überdauert und wurde seit der Zeit Platons heftig diskutiert. Ein paar tausend Jahre, mehr als 2.500 Jahre. Und hier hatte ich eine Lösung dafür.
More like 2500 years, that idea has been, and this provided a solution to that. There's the Zeno's paradox that was both out of the Greek.
Es gibt Zenos Paradoxon, das sowohl aus der griechischen Philosophie als auch als Quantenereignis bekannt ist und das ebenfalls erklärt werden kann. Dinge wie die Wahrnehmungsqualität der Neurowissenschaften, das wurde alles erklärt. Also fing ich an, mich durch die Welt der Wissenschaften zu arbeiten, durch all diese unbekannten Paradoxien. Dinge, von denen wir wissen, dass sie wahr sind, aber nicht, warum sie wahr sind. Wir wissen also, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Aber wir haben keine Ahnung, warum das so sein sollte, weil sonst nichts so ist. Für alles andere addieren sich die Geschwindigkeiten. Wenn du in einem Auto mit 20 Meilen pro Stunde fährst und deine Hand aus dem Fenster hältst und einen Ball mit 10 Meilen pro Stunde in Fahrtrichtung wirfst, 20 plus die 10, also 20, die das Auto fährt, plus die 10, mit denen du den Ball wirfst, dann bewegt sich der Ball jetzt mit 30 Meilen pro Stunde relativ zum Boden. Geschwindigkeiten addieren sich. Nicht so beim Licht. Es ist egal, wie schnell die Lichtquelle ist, das Licht breitet sich immer genau mit der gleichen Geschwindigkeit aus.
That was obvious as well from this consciousness theory. So then I looked at other sorts of.
Das war auch aus dieser Bewusstseinstheorie ersichtlich. Also habe ich mir andere Wissenschaften angesehen und all diese Paradoxien sind einfach herausgefallen. Das gab mir ein wohliges Gefühl, dass die Theorie gut war. Weißt du, Theorien sind nur so gut, wie sie Dinge erklären können. Es ist nicht so, als wäre eine Theorie perfekt und die Theorie beweist dies und das. Theorien machen Aussagen, sie geben Sichtweisen auf Dinge. Und wenn eine Theorie alle Tatsachen erklären kann, du weißt schon, wie, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist und dass die physische Realität eine Teilmenge des Bewusstseins ist, wenn diese Tatsachen mit einer Theorie erklärt werden können, dann ist das gut. Wenn also jede bekannte Tatsache erklärt werden kann, dann ist das eine gute Theorie. Wenn nur ein Teil der Fakten erklärt wird, so wie die Relativitätstheorie nur einen Teil der Fakten erklärt oder die Quantenmechanik nur einen Teil der Fakten erklärt, dann weißt du, dass diese Theorien unvollständig sind, dass diese Theorien nicht universell sind. Es sind eben keine Theorien von allem. Über ihnen gibt es noch etwas anderes, ein anderes Verständnis höherer Ordnung, von dem sie beide abgeleitet sind. Und dieses Verständnis stellte sich als Bewusstsein heraus. Bewusstsein ist das, was über ihnen ist. So lässt sich die My Big Toe-Theorie auf den Punkt bringen. Es ist eine Theorie des Bewusstseins, die sich als eine Theorie von allem herausstellte. Und ich habe noch keine Dinge gefunden, die sie nicht erklären kann. Ich habe es versucht. Theorien müssen immer offen sein und wachsen. Eine Theorie ist keine fertige Sache. Das sollte sie nicht sein. Sie sollte immer offen für Veränderungen sein. Wenn du etwas findest, das sie nicht erklärt, bedeutet das, dass die Theorie angepasst oder geändert oder verworfen werden muss. Das bedeutet, dass es nicht die größte Theorie ist. Ich habe einige Jahre danach gesucht. Weißt du, in den 70er und 80er Jahren, da gab es etwas namens Chaostheorie. Und das war einer der großen Aha-Momente der letzten 100 Jahre in der Wissenschaft. Und genau diese Bewusstseinsfakten erklären auch, warum die Chaostheorie so funktioniert, wie sie funktioniert.
Ja, so, I mean, that's the amazing thing. Ja, ich meine, das ist das Erstaunliche. Du hast zusammen mit deinem Kollegen vom Monroe-Institut oder den Monroe-Laboratorien, wie sie zu der Zeit genannt wurden, bewiesen, dass außerkörperliche Erfahrungen tatsächlich gemacht werden können, was mit einer materiellen Weltanschauung nicht zu erklären ist. Du hast ja etwas sehr Ähnliches getan wie die Leute in den 1920er Jahren, als sie das Doppelspaltexperiment durchführten. Es konnte auch nicht erklärt werden. Aber du hast nicht getan, was die meisten Physiker tun, weil sie dann einfach sagen, okay, das ist einfach eine seltsame Wissenschaft, sperren wir es in einen Schrank und vergessen wir es. Nein, du sagtest, okay, und das ist, was mich so beeindruckt. Du sagtest, okay, offensichtlich ist die Physik nicht vollständig, denn sie kann diese Dinge nicht erklären. Wir müssen die Physik also erweitern. Und deine Theorie ist letztendlich auch eine physikalische Theorie, die du jetzt, soweit ich das verstehe, auch falsifizieren willst.
Of falsification, so you defined a couple of variations of the quantum of the double slit experiment, more specifically.
Du hast also einige Variationen des Doppelspaltexperiments definiert, genauer gesagt des Delayed Choice Quantum Eraser Experiments, auf das wir in diesem Interview vielleicht noch eingehen werden. Dort hast du Vorhersagen gemacht und wenn diese Vorhersagen zutreffen, ist deine Theorie zumindest nicht falsch. Oder wenn sie nicht zutreffen, und das ist es, was ich an deiner Arbeit so sehr schätze, dann sagst du einfach, nun, dann ist meine Theorie entweder falsch oder Teile davon sind falsch. Du bist offen für Veränderungen. Du sagst nicht, so ist es, so funktionieren die Dinge, schaut es euch an, studiert es und glaubt es mir einfach. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und er ist erstaunlich.
And just go with it. This is an ongoing process. And yeah, it's amazing. And
well, that's just the way science works.
I know, but it's
good,
not
good science just needs to work that way. I mean, it's not, you know, there aren't, you know,
nun, so funktioniert Wissenschaft. So muss gute Wissenschaft funktionieren. Früher zu Newtons Zeiten gab es Gesetze. Du weißt schon, Newton hatte Gesetze. Erstes Gesetz, zweites Gesetz, drittes Gesetz und so weiter. Das funktioniert aber nicht mehr so, denn die Physiker haben erkannt, dass die Theorie offen ist. Sie können nicht wissen, was sie in 100 Jahren oder in 1000 Jahren entdecken und lernen werden. Wenn ich so denke, ich weiß alles, das wird sich nie ändern, ich weiß alles, was je darüber gewusst werden könnte. Das ist nur Arroganz. Das ist überhaupt keine gute Wissenschaft. Gute Wissenschaft ist, wenn ich sage, hier ist, was wir bisher erkannt haben, und es beantwortet mehr Fragen als alles andere. Aber du weißt, was es nicht beantwortet. Und du weißt, dass du dich dem stellen musst, dass eine Theorie immer offen sein muss, um sich anzupassen.
Yes. There's one, a lot of questions already in the chat.
Ja, es sind bereits viele Fragen im Chat. Ich werde einfach eine herausgreifen, die ziemlich interessant zu sein scheint. Welchen Teil der Neurowissenschaften würde Tom empfehlen, um das Bewusstsein im Kontext unserer modernen Wissenschaft zu studieren? Viele Fragezeichen. Oder ist die Wissenschaft zu weit davon entfernt, um etwas über das Bewusstsein auszusagen? Glaubst du, dass sich die Neurowissenschaften weiterentwickeln könnten, um das Bewusstsein zu erklären?
Yes, matter of fact, there is one neuroscientist, a very smart.
Ja, tatsächlich gibt es einen Neurowissenschaftler, der einen Abschluss in Informationswissenschaft und Neurowissenschaften vom MIT hat, glaube ich zumindest. Er ist ein richtiges Schwergewicht auf diesem Gebiet. Sein Name ist Dr. Donald Hoffman, H-O-F-F-M-A-N. Er ist zu einem interessanten Schluss gekommen und er macht eine mathematische Modellierung, um seine Schlussfolgerung darzustellen. Er hat ein mathematisches Modell dafür erstellt, dass diese physische Realität, wie er es beschreibt, wie die grafische Benutzeroberfläche auf einem Computer ist. Sie ist nicht real. Es gibt eine Realität auf einer viel tieferen Ebene.
At a much deeper level, just like with your computer, when you take a Word document.
Genau wie bei deinem Computer. Wenn du ein Word-Dokument nimmst, es mit der Maus durch Anklicken ergreifst, es ziehst und dann in einen Ordner legst, das sind nur Metaphern. Es geht aber tiefer. Etwas auf der untersten Ebene ändert Einsen und Nullen. Verstehst du? Irgendwo im Speicher. Aber der Benutzer muss sich nicht mit dieser Realität auseinandersetzen. Er hat nur diese Metaphern, die sich auf der Oberfläche befinden. Wenn er auf einen kleinen Fleck auf dem Bildschirm klickt und ihn auf einen anderen Fleck zieht und loslässt. Und Hoffman sagt, dass unsere physische Realität genau so ist. Es ist nur eine Reihe von Metaphern, genau wie eine Benutzeroberfläche. Es ist unsere Benutzeroberfläche und er hat sehr starke neurowissenschaftliche Beweise dafür, warum dies der Fall sein muss, warum dies die einzige logische Lösung für das neurowissenschaftliche Problem von Qualia und Bewusstsein ist. Also hat er im Grunde das Gleiche gesagt wie ich, dass dies eine virtuelle Realität ist. Die Realität ist nicht hart und solide, wie wir denken. Nun, Buddha kam vor 2500 Jahren zum gleichen Schluss. Er sagte, die Realität sei eine Illusion. Also, ja, in den Neurowissenschaften schaue ich mir Donald Hoffman, seine Mathematik und sein Modell an. Und das zeigt dir, wohin die Neurowissenschaften dich führen können. Wenn du der Logik folgst, dann landest du bei Hoffman, weil er einen sehr klaren Verstand hat. Er ist Mathematiker und Informatiker, außerdem ein Neurowissenschaftler. Das ist eine wunderbare Kombination.
He's a math and computer science guy besides a neuroscience guy, which is a nice combination.
it seems to be perfect. And
ja, es scheint perfekt zu sein. Und es passt in der Tat zu dem, was du sagst. Was du also im Grunde tust, ist, dass du eine digitale Sicht auf die Realität präsentierst. Und du sagst, dass wir individualisierte Untermengen digitalen Bewusstseins sind. Aber was bedeutet das alles? Also vielleicht, um deine Theorie in der uns zur Verfügung stehenden Zeit zu erläutern.
Okay, we'll probably have to work at this with layers.
Nun, wir werden uns wahrscheinlich Ebene für Ebene nähern müssen. Ich beantworte ein paar Fragen, werfe es zurück und du kannst dann weitere Fragen stellen. Und Schicht für Schicht werden wir dem Ganzen schließlich auf den Grund gehen. Eine komplette Darstellung der Theorie wäre ein langer Vortrag und ich möchte lieber ein Gespräch führen, als hier einen langen Vortrag zu halten. Also ich fange einfach mal an.
Ja, und es gibt viele Quellen im Internet. Und jeder, der von diesem heute Abend Besprochenen angetan ist, sollte das Buch lesen. Lest My Big Toe. Ich habe es hier vor mir liegen. Es wird auch gerade auf Deutsch übersetzt. Aber ich hoffe, Sie fangen den Humor ein. Ich weiß es nicht. Und es gibt viele Vorträge. Es gibt die Marseille Lectures. Ich habe deinen YouTube-Kanal verlinkt. Was du heute hier machen kannst, ist, einen Überblick zu geben. Sozusagen einen Appetitanreger. Und dann müssen sich die Leute bei Interesse weiter vertiefen.
That's right. And then,
yeah. It takes a long time. Yeah, when I actually try to give an introduction to
ja, es braucht schon Zeit. Wenn ich eine komplette Einführung in die My Big Toe-Theorie gebe, dauert das ungefähr 2 Tage. Und wir haben 2 Stunden. Wir werden also nicht auf alle Details eingehen können. Aber ich habe viele Sachen auf YouTube, 655 Videos. Alles, was ich tue, versuche ich auf Video aufzunehmen und auf YouTube zu veröffentlichen. Es gibt also viele, viele Gespräche. Und wenn jemand interessiert ist, kann er alles dort finden. Aber fangen wir einfach an.
Lots and lots of talks. And so if you're interested, you can find it there. But let's just start. What is your reality?
Was ist deine Realität? Was macht deine Realität aus? Und wenn du über diese Frage so nachdenkst, nun, du erhältst Sinneseindrücke, Sinnesdaten. Was ist das? Sinnesdaten. Es ist nur Information. Angenommen, ein Photon kommt und prallt von einer Rose ab und trifft dann auf dein Auge. Es wird durch die Linse auf die Netzhaut fokussiert. Diese Netzhaut sendet dann ein elektrisches Signal aus, das in deinem Nervensystem zum Sehbereich deines Gehirns geleitet wird und beginnt, Neuronen neu zu ordnen. Und du weißt schon, Synapsen und Mustern von Neuronen. Also was ist diese Rose? Was ist das für eine rote Farbe, die du durch diesen Anblick wahrnimmst? Und vielleicht, wenn du daran riechst, dieser Geruch und der Rest deiner Umgebung, den du hörst und siehst und schmeckst und riechst und fühlst. Es ist nur Information. Deine Realität ist nichts weiter als Information. Es sind Informationen, die durch deine 5 Sinne gesammelt werden und du bekommst diese Informationen, du bekommst dieses Muster von Neuronen, du bekommst diese elektrischen Signale und du interpretierst diese als die physische Welt. Du interpretierst dieses Signal in einer kleinen Windung von Neuronen. Oh, das ist eine Rose. Und sie ist rot und sie riecht gut und sie wächst in meinem Garten.
And there's these other things in my garden. So all of that information comes to you. You have to translate that. What does it mean?
Und das sind diese anderen Dinge in meinem Garten. All diese Informationen kommen zu dir und du musst sie übersetzen. Was heißt das? Was ist das? Weil alles, was du erhältst, sind nur Informationen, Daten. Und die Daten sind diskret. Sie sind nicht kontinuierlich. Sie kommen in der Form von Photonen. Sie kommen in der Form von Neuronen. Sie kommen in der Form von kleinen elektrischen Impulsen. Also Impulse und Neuronen und Photonen. Das sind alles diskrete Dinge. Da sind sie und jetzt sind sie weg. Sie kommen in kleinen Stücken. Wir nennen das digitale Daten, weil sie diskret sind. Digital bedeutet im Grunde, dass sie in diskreten Blöcken vorliegen. Zu sagen, dass die Realität Information ist, scheint ziemlich offensichtlich zu sein. Ja, deine Realität ist Information. Nimm alle Sinnesdaten weg. Was bleibt dir dann? Stell dir vor, du kannst nichts sehen, hören, fühlen, schmecken oder riechen. Was wäre deine Wahrnehmung? Was wäre deine Realität? Sie wäre, dass du dir bewusst bist, dass du existierst. Du würdest in einer schwarzen Leere schweben. Schweben, weil du nichts fühlst. Schwarz, weil du nichts siehst. Stille Leere. Und du würdest dir einfach bewusst sein, dass du existierst. Ich bin. Eine Art DK-Moment. Verstehst du? Ich existiere, also bin ich. Ich bin, also existiere ich. Die beiden Dinge bedeuten dasselbe. Das ist also, was du bist, ohne diesen Datenstrom zu halten, den du interpretierst. Okay, also wenn wir sagen, dass unsere Realität Information ist, dann ist das ziemlich plausibel.
Now, let's look at the concept of information-based realities.
Betrachten wir nun das Konzept der informationsbasierten Realität. Und die heutige Physik kommt zu dem Schluss, dass unsere physikalische Realität informationsbasiert ist. Die Quantenmechanik treibt uns seit fast 100 Jahren in diese Richtung, aber jetzt sind es auch viele andere Dinge, einschließlich Donald Hoffman. Viele andere Dinge bringen uns zum Verständnis, dass unsere Realität auf Information basiert. Naja, wenn wir es informationsbasiert nennen, ist das dasselbe wie zu sagen, dass es berechnet werden kann. Und wenn es berechnet werden kann und auf Information basiert, nennen wir das eine Simulation. Wenn es sich um eine Simulation handelt, nennen wir das virtuelle Realität. Ich gehe nur eine ganze Reihe von Begriffen durch, die fast alle dasselbe bedeuten und alle miteinander verwandt sind. Am Ende ist diese Realität eine virtuelle Realität. Und das ist wahrscheinlich die am stärksten wachsende Idee in der Physik im letzten Jahrzehnt. Es begann damit, dass sie fast niemand ernst nahm, und jetzt wird sie von den allerbesten Wissenschaftlern sehr ernst genommen.
It went from almost nobody taking it seriously to it being taken very seriously by the very best scientists. When you see when you go to the YouTube and you'll see some collection of physicists all talking about virtual reality.
Wenn du auf YouTube gehst und all die Physiker siehst, die alle über virtuelle Realität sprechen, wirst du feststellen, dass sie vom MIT, von Caltech, von CERN und vom Max-Planck-Institut stammen. Es sind die Top-Institute, die diesen Wandel anführen. Wie auch immer, es ist ein Konzept geworden, eine Idee, die jetzt sehr ernst genommen wird. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich 25-30% aller Physiker auf der ganzen Welt denken, dass dies eine virtuelle Realität ist. Oder anders gesagt, die informationsbasierte Realität ist ziemlich akzeptabel. Viele denken das. Nicht die Mehrzahl, aber viele. Es sind nicht mehr nur ein paar Verrückte. Es wird allmählich klar, dass dies das einzige Konzept ist, das alle Fragen beantwortet. Es ist das einzige Konzept, mit dem wir verstehen oder modellieren können, was die Experimente uns zeigen. Nichts anderes funktioniert.
Concept that answers the questions. It's the only concept that lets us understand or model what the experiments show us. Nothing else works. For instance, if you go, you know, look at little videos that you can get on YouTube around CERN when they were.
Wenn du dir zum Beispiel all die kurzen Videos ansiehst, die auf YouTube im Umfeld von CERN veröffentlicht wurden, als sie nach dem Higgs-Boson suchten, gab es damals großes Interesse und daher wurden viele kurze Videos veröffentlicht. Damit habe ich mich vor Jahren beschäftigt, als das eine große Sache war, und ich bin auf diese kleine Gruppe von Physikern gestoßen und sie haben darüber gesprochen, was sie machen. Und einer der Kommentare, den diese Gruppe gemacht hat, lautete, dass sie vor Jahren dachten, dass Elektronen kleine Massestückchen mit einer Ladung seien. Aber das funktionierte einfach nicht. Wenn man die Vorstellung hat, dass es sich um ein kleines Stück Masse mit einer Ladung handelt, kann man die Ergebnisse der Experimente, die sie durchführten, weder beschreiben noch verstehen. Es funktioniert einfach nicht. Aber man kann diese Experimente beschreiben. Man kann sie verstehen, wenn man ein Elektron als einen Punkt mit dem Merkmal von Masse und Ladung auffasst. Das ermöglicht dir, die richtige Antwort zu halten. Was ist es jetzt? Was ist der Unterschied zu einem Stück Masse mit einer Ladung?
With a charge, Well, that's a physical thing. A point is not a physical thing, and attributes are not physical things.
Nun, das ist eine physische Sache. Ein Punkt ist keine physische Sache, und Merkmale oder Attribute sind keine physischen Dinge. Genauso würde man ein Elektron beschreiben, das in einem Computer modelliert wird. Du würdest es als einen Punkt mit den Attributen der Ladung und Masse modellieren.
So things like that have caused physicists to say,
solche Dinge haben die Physiker veranlasst zu sagen, dass das Einzige, was uns erlaubt, die Ergebnisse unserer Experimente zu verstehen, darin besteht, unsere Realität als informationsbasierte, als berechnete, als virtuelle Realität zu betrachten. Aber der Großteil der Physiker versucht noch immer, das zu bekämpfen. Sie mögen das nicht, weil das bedeutet, Materialismus ist falsch. Materialismus funktioniert nicht. Newtons Sicht auf die Welt ist ein großes Uhrwerk, eine große Maschine. Das ist falsch. Es funktioniert nicht. Und das ist für die meisten Physiker sehr beunruhigend. Denn das wurde ihnen beigebracht. Das ist der Glauben, mit dem sie aufgewachsen sind, dass dies eine physische Realität ist, dass die physische Realität die grundlegende Realität ist und dass alles andere von der physischen Realität abgeleitet ist. Das Bewusstsein ist irgendwie vom Gehirn abgeleitet. Alles hat eine physikalische Ursache. Und ihre Wissenschaft, ihre ganze Schulbildung, alles basiert auf dieser Grundlage. Und jetzt, seit 100 Jahren, sagt die Quantenmechanik, nun, gute Theorie, aber es funktioniert einfach nicht. Die Welt ist nicht so. Die Realität ist nicht so.
So, it's been now 100 years since the double-slit experiment pointed that out. And now we are starting to get it, because it's not only the double slit, but a lot of.
So ist es nun 100 Jahre her, dass das Doppelspaltexperiment darauf hingewiesen hat, und jetzt fangen wir an, es zu verstehen, weil nicht nur dieses Experiment, sondern auch viele andere Dinge darauf hinweisen. Die Wissenschaft nähert sich also der Idee an, dass dies eine virtuelle Realität ist, und all das wird jetzt ernsthaft diskutiert und nicht als verrückte Idee von Leuten betrachtet, die nicht wissen, wovon sie sprechen. Die Annahme, es sei eine virtuelle Realität, ist nun eine ernstzunehmende wissenschaftliche Position. Also wie auch immer, hier sind wir jetzt. Und wenn wir unsere Sinnesdaten und unsere Interpretation dieser Daten als diese Realität loslassen, dann sind wir im Grunde genommen nur Bewusstsein. Wir sind Bewusstsein, das in einem leeren Gewahrsein schwebt.
Floating in a void. Awareness. All right, so let's try to model this process and see what we get. Let's say.
Also gut, lass uns versuchen, diesen Prozess zu modellieren und zu sehen, was dabei rauskommt. Nehmen wir an, diese Realität basiert auf Informationen und ist digital, und wir sehen sie, wie ich sagte, mit den Neuronen und den elektrischen Impulsen und so weiter, die Informationen bilden, die wir dann interpretieren. Wenn wir also versuchen, das zu modellieren, dann sagen wir, dass es informationsbasiert ist.
That consciousness is what's fundamental, and that this is a virtual reality. That's where
das Bewusstsein das Wesentliche ist und dass dies eine virtuelle Realität ist. Dorthin führt uns die Physik. Also gut, virtuelle Realität. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nicht das siehst, was du bist, sondern ein Virtual Reality Spiel. Nehmen wir World of Warcraft oder die Sims als Beispiel. Das ist ein Virtual Reality Spiel. Hier ist der Avatar, der Elf oder der Barbar oder der Sims Charakter. Das ist der Avatar. Der Spieler ist das Bewusstsein. Der Spieler trifft alle Entscheidungen für den Avatar. Der Avatar ist nur Information, ist nur eine Hülle. Gerade genug, um zu sehen, wie sich deine Entscheidungen auswirken und wie sie mit anderen interagieren.
There's nothing there. So your elf in World of Warcraft doesn't have to have lungs and oxygen.
Da ist nichts. Dein Elf in World of Warcraft muss also nicht über Lungen und Sauerstoff verfügen, um zu atmen. Es ist nur ein hübsches Bild für dich. So kannst du sehen, was dein Avatar tut und wie er interagiert. Gewinnt er den Kampf oder verliert er ihn? Weißt du, du bekommst diese Art von Informationen zurück, aber das ist alles, was es gibt. Das Bewusstsein trifft also alle Entscheidungen für den Avatar.
Now, let's look at what that means logically.
Nun schauen wir uns an, was das logisch bedeutet. Logisch betrachtet bedeutet dies, dass wenn du dich innerhalb der virtuellen Realität befindest, wenn du dich in dieser virtuellen Realität befindest, wenn du der Elf bist, dann gibt es zwei Dinge, die wahr sein müssen. Der Computer, der deine virtuelle Realität berechnet, muss sich an einem anderen Ort befinden. Er kann nicht aus der virtuellen Realität kommen. Der Computer, der deine virtuelle Realität berechnet, muss aus der Sicht der virtuellen Realität nicht physisch sein. Zweitens kann der Spieler nicht mit dem Elfen in der virtuellen Realität sein. Der Spieler muss in Bezug auf den Blickwinkel innerhalb der virtuellen Realität nicht physisch sein, sodass sowohl der Computer als auch das Bewusstsein, das die Auswahl trifft, außerhalb der virtuellen Realität sein müssen. Und beide müssen aus der Perspektive der virtuellen Realität unkörperlich oder nicht physisch erscheinen. Das ist also nur die Natur der virtuellen Realität. In einer virtuellen Realität gibt es Avatare und Spieler. Es kann keine andere virtuelle Realität geben. Die Spieler treffen die Wahl. Wenn wir uns in dieser virtuellen Realität befinden und unser Körper der Avatar ist, wenn dieses physische Universum eine virtuelle Realität ist, die unseren Körper zum Avatar macht, dann müssen wir aus unserer Sicht in dieser physischen Realität feststellen, dass der Computer, der sie berechnet, für uns nicht physisch ist. Und der Spieler, der es spielt und unsere Entscheidungen trifft, muss für uns auch nicht physisch sein. Der Spieler ist also unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist für uns nicht physisch. Das ist der Spieler. Aber der Spieler und der Computer müssen sich im selben Realitätsrahmen befinden. Sie können sich nicht in zwei verschiedenen Realitäten befinden, da der Spieler und der Computer ständig Informationen austauschen. Sie müssen sich also im selben Realitätsrahmen befinden, damit sie diese Informationen hin und her schicken können. Gut.
All right. So that means that the computer is also in consciousness.
Das heißt also, dass der Computer auch Bewusstsein ist. Das sagt uns, dass unsere fundamentale Realität Bewusstsein ist. Ich nenne das größere Bewusstseinssystem. Ein Teil dieses Bewusstseins ist als Computer konfiguriert, weil Bewusstsein ein Informationssystem ist. Erinnerst du dich? Das haben wir am Anfang festgestellt. Was ist unser Bewusstsein? Was ist unser Gewahrsein? Was ist unsere Realität? Es ist Information. Das Bewusstsein ist also ein Informationssystem und ein Teil davon ist als Computer konfiguriert und eine Teilmenge dieses größeren Bewusstseinssystems ist auch als Spieler konfiguriert. Okay? Also sind der Spieler und der Computer beide Teilmengen des Bewusstseins. Warum sollte das so sein? Das ist die nächste Frage. Wenn wir an diesen Punkt gelangen, haben wir bereits festgestellt, dass wir Avatare sind. Dies ist eine virtuelle Realität. Ich erzähle dir nur die Theorie, die Logik der Theorie. Wir sind Avatare. Wir leben in einer virtuellen Realität.
We live in a virtual reality. Our physical universe is a virtual reality. We are being played, us.
Unser physisches Universum ist eine virtuelle Realität. Wir werden gespielt. Wenn ich sage, wer bin ich in Wirklichkeit das Bewusstsein. Ich bin der Spieler. Ich bin nicht der Avatar. Ich bin nicht der Körper. Ich bin der Spieler. Okay? Und der Spieler ist für mich nicht physisch. Er ist Bewusstsein. Der Computer ist für mich nicht physisch. Er ist auch Bewusstsein. Letztlich tauschen der Spieler und der Computer nur Informationen aus. Diese virtuelle Realität ist nur was fürs Auge, genau wie in unserem Virtual Reality Spielen. Das ist also der erste Punkt, okay?
That kind of is point one. Okay, point two is why would a system, why would a system of consciousness go?
Punkt 2 ist, warum sollte ein Bewusstseinssystem sich diese ganze Mühe machen? Ich meine, worum geht es? Warum hat sich das entwickelt? Weil so etwas kann man sich nicht einfach ausdenken und dann sagen, oh na, so ist die Welt halt einfach. Warum? Nun, weil das so nicht geht. Du musst verstehen, warum es so sein muss und es keine andere logische Möglichkeit gibt. Betrachten wir also Bewusstsein auf der einfachsten Ebene. Was ist Bewusstsein, wenn wir es auf das Minimalistischste, Einfachste reduzieren, auf das wir es reduzieren können? Nun, es ist ein Bewusstsein, das sich darüber bewusst sein kann, dass es sich in einem von zwei Zuständen befindet. Das ist die einfachste Art. Es ist nur ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein, wenn man so will, dass sich seiner selbst bewusst ist und dass sich bewusst ist, dass es entweder so oder so sein kann. Das ist die einfachste Form des Bewusstseins. Danach entwickelt es sich weiter. Es kann sich nur weiterentwickeln. Nun, wenn es so oder so sein kann, kann es eine 1 oder 0 sein. Wenn du es in Computersprache ausdrücken möchtest, kann es binär sein, eine 1 oder eine 0. Und es kann in einem 1-Zustand sein und dann eine 0 und es kann eine 1 und dann eine 0 und dann eine 1 und dann eine 1 und dann eine 0. Es kann sich also in verschiedenen Arten von Zuständen befinden, in verschiedenen Sequenzen. Es kann sich in einem dieser beiden Zustände befinden, dann kann es sich in einem von 3 Zuständen oder 4 Zuständen befinden. Die Evolution tendiert dazu, zu wachsen.
Now how does that information system evolve?
Wie entwickelt sich nun ein Informationssystem? Information ist Ordnung. In der Physik gibt es ein Ordnungsmaß, das Entropie genannt wird. Entropie ist ein Begriff, der in Wirklichkeit ein Maß für die Störung ist. Wenn du also eine hohe Entropie hast, hast du viel Unordnung. Und wenn du eine niedrige Entropie hast, hast du sehr wenig Unordnung, was bedeutet, dass du viel Ordnung hast. Wenn also alle Bits in einem potenziellen System zufällig sind, gibt es keine Information, keine Reihenfolge. Wenn diese Bits geordnet sind, dann ist das Information. Jetzt kann Information sogar in Mustern sein. Weißt du, es kann hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter sein. Was kommt als nächstes? Kannst du es vorhersagen? Nun, es wird raufgehen. Denn wir haben eine Reihe von Höhen nach Tiefen. Also mal sehen. Ich muss mich mal kurz räuspern.
Ja, jetzt ist die Season, right. Ja.
Yeah, it is. So we have information.
Wir haben also Informationen, die digital und bewusst sind. Bewusstsein stellt in dieser Theorie also eine Annahme dar. Bewusstsein existiert in seiner einfachsten Form. Es ist im Grunde ein Bewusstsein, das zwei Zustände unterscheiden kann. Es beginnt sich zu entwickeln. Wie entwickelt sich Bewusstsein? Es entwickelt sich, indem es die Entropie senkt. Mit anderen Worten, es versucht, was immer es auch versuchen kann, sei es nun zufällig oder nicht, und die Dinge, die seine Entropie senken, erzeugen mehr Ordnung, und Ordnung kann in vielen Formen auftreten. Es gibt nicht nur Ordnung in der Struktur, sondern es gibt auch Ordnung in der Bedeutung. So kann es Dinge hervorbringen, die signifikant sind, die für das Bewusstsein von Bedeutung sind, die für andere Dinge wie Sprache oder Mathematik stehen. Und es muss die Entropie senken. Also macht es Muster. Muster aus Einsen und Nullen. Und dann macht es Muster von Mustern und Muster von Mustern von Mustern. Und all dies senkt seine Entropie. Das Bewusstsein entwickelt sich. Okay, jetzt tut es das und verlangsamt irgendwann seine Entwicklung, weil nur Muster von Mustern von Mustern zu dem Punkt kommen, dass sie nichts mehr Neues hervorbringen. Es gab also eine technologische Erfindung, die eine neue Dimension erschloss, die reguläre Zeit. Und alles, was man tun musste, um reguläre Zeit zu erhalten, war, zwei dieser Zustände, den 1 und den 0 Zustand, das dies und das das, zu nehmen und einfach zu oszillieren. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und das definiert ein Metronom und beginnt, reguläre Zeit zu definieren. Jetzt kann es Sequenzen von Mustern geben und so weiter. Es gibt eine ganz neue Dimension, in der man Dinge organisieren und Ordnung schaffen kann. Dann entwickelt es sich so weiter, bis es wieder anfängt, seine Entwicklung zu verlangsamen.
This time, the strategy it uses is that.
Diesmal wird die Strategie angewendet, dass es sich selbst aufteilen und mit diesem Teil interagieren kann. Jetzt haben alle Teile freien Willen. Also lass mich kurz auf diesen freien Willen eingehen, der da plötzlich aufgetaucht ist. Wo kommt der her? Nun, wenn du Bewusstsein hast, musst du auch Zeit haben. Und du musst freien Willen haben. Bewusstsein ist Gewahrsein. Bewusstsein ist freie Wahl. Ein Bewusstsein, das nichts tut, ist nicht wirklich bewusst. Es ist nur als Potenzial da, dass sich nichts wirklich bewusst ist und keine Wahl treffen kann. Es ist dysfunktional. Das meinen wir nicht, wenn wir über Bewusstsein sprechen. Wir haben ein Bewusstsein, das Entscheidungen trifft. Wenn du eine Wahl treffen kannst, muss es ein vor der Wahl und ein nach der Wahl geben.
Or if you can be aware of more than one thing, then it's I'm aware of this, now I'm aware of that. So it was what I was aware of.
Oder wenn du dir über mehr als eine Sache im Klaren bist, dann ist es, mir ist das bewusst. Jetzt ist mir dies bewusst. Also gibt es das, was mir vorher bewusst war und das, was mir jetzt bewusst ist. Siehst du, Bewusstsein und Wahl erfordern Zeit. Und jetzt erfordert Wahl auch freien Willen. Wenn es keinen freien Willen gibt, gibt es keine Wahl. Ich meine, das ist der springende Punkt des Determinismus. Wenn es keinen freien Willen gibt, gibt es Determinismus. Und wenn es Determinismus gibt, gibt es keine Wahl. Auswahl existiert nicht.
And consciousness. Und Bewusstsein existiert nicht, wenn es keine Wahl gibt. Wozu auch?
Exactly. So that's the thing.
Genau, das ist es. Wir haben diese beiden gegenüberliegenden Ecken, die nicht miteinander kompatibel sind. In einer Ecke gibt es Bewusstsein, Zeit und freien Willen. Alles Dinge, die logischerweise existieren müssen, damit Bewusstsein existieren kann. Man kann keines dieser Dinge haben, ohne sie alle zu haben. Und in der anderen Ecke hat man Materialismus und Determinismus. Wenn du also Materialismus und Determinismus magst und dabei logisch bleibst, musst du zum Schluss kommen, dass es keine Zeit, kein Bewusstsein und keinen freien Willen gibt, weil der Determinismus, den freien Willen ausschließt, gibt es ohne freien Willen keine Wahl. Ohne Wahl gibt es kein Bewusstsein. Okay? Das sind also gegensätzliche Dinge.
Without choice, there's no consciousness. All right? So, these are opposite things. Free will, consciousness and time.
Freier Wille, Bewusstsein und Zeit. Und auf der anderen Seite Materialismus und Determinismus. Also kann man zwischen diesen Dingen nicht frei wählen. Einige Leute sagen, nun, ich bin ein Materialist und ich glaube, dass dies ein fester physischer Ort ist, aber ich glaube auch an den freien Willen und daran, dass es Zeit gibt. Sie können das tun, aber es ist unlogisch. Du kannst das nicht tun und dabei logisch bleiben. Weil wir also ein Bewusstsein haben, wir sind bewusst, zumindest einige von uns sind zeitweise bewusst, denken wir, dass wir auch Zeit haben und wir müssen einen freien Willen haben. Also hier sind wir mit diesem monolithischen Bewusstsein, das jetzt Sequenzen von Mustern, von Mustern, von Mustern, von Sequenzen kennt und eine andere Dimension finden muss, in der es neue Wege finden kann, um Ordnung zu schaffen. Neue Wege, um Informationen zu schaffen, denn nur so kann es weiter wachsen. Und ich möchte hier hinzufügen, dass du dich entweder weiterentwickelst oder nicht weiterentwickelst. Wenn du ein Informationssystem bist, senkst du entweder deine Entropie oder du wirst deine Entropie erhöhen. Du kannst nicht, für eine lange Zeit einfach statisch oder neutral bleiben. Denn wenn du die Entropie erhöhst, wird es einfacher, die Entropie weiter zu erhöhen. Und wenn du die Entropie verringerst, wird es einfacher, die Entropie weiter zu verringern. Diese beiden Dinge neigen dazu, in jene Richtung zu beschleunigen, in die sie gerade gehen. Das System wird sozusagen in die jeweilige Richtung getrieben. Das System muss sich also unbedingt weiterentwickeln oder es wird sterben. Und wenn ein Informationssystem stirbt, ist dessen Tod die völlige Zufälligkeit. Es gibt keine Informationen. Das bedeutet den endgültigen Tod eines Informationssystems. Wenn du dich weiterentwickelst, sind deine Informationen strukturierter, nützlicher und aussagekräftiger. Und da du Information jetzt nützlich und gehaltvoll machen kannst, verleiht es dieser mehr Bedeutung. Und all dies senkt die Entropie und du entwickelst dich weiter. Evolution erfordert Anstrengung. Wenn das Bewusstseinssystem nichts tut, wenn dieses Informationssystem, das ich das größere Bewusstseinssystem nenne, keine Arbeit leistet, nichts tut, um sich selbst in Ordnung zu halten und zu wachsen, dann wird es anfangen, auseinanderzufallen. Keine Arbeit bedeutet, dass die Dinge zerfallen. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Man muss ständig Arbeit hineinstecken.
You have to constantly put in effort in. So we have this monolithic system now, and what it does is it breaks itself apart into what.
Wir haben jetzt also dieses monolithische System, und was es tut, ist, dass es sich in etwas aufteilt, was ich individualisierte Bewusstseinseinheiten nenne. Jetzt gibt es noch einen großen Teil des Systems, den wir das Betriebssystem nennen, der auch noch da ist. Aber wir haben diese Untergruppen des Bewusstseins, individualisierte Bewusstseinseinheiten. Sie haben alle freien Willen und werden miteinander interagieren. Wenn du Einheiten hast, deren freier Wille interagiert, sind die Möglichkeiten, was alles daraus entstehen kann, riesig, einfach riesig. Wenn Tausende und Zehntausende und Millionen von Einheiten mit freiem Willen interagieren, ist das Potenzial nahezu unendlich. Es ist riesig, was du mit all dem aufbauen kannst, was du mit all dieser Zusammenarbeit, mit all diesen Kämpfen, was auch immer aufbauen kannst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie all diese individualisierten Bewusstseinseinheiten miteinander interagieren können. Und einige dieser Wege haben eine niedrige Entropie und einige dieser Wege haben eine höhere Entropie.
Higher entropy. So we have these individuated units of consciousness and their job is.
Wir haben also diese individualisierten Bewusstseinseinheiten und ihre Aufgabe ist es, auf eine Weise zu interagieren, die die Entropie senkt, nicht wahr? So entsteht das ganze System.
That's the whole reason for creating them in the first place, is that the system.
Der ganze Grund, warum sie überhaupt geschaffen wurden, ist, dass die Evolution des Systems, die Verringerung der Entropie, ins Stocken geriet, weil sie nur auf Sequenzen und Mustern und Einsen und Nullen begrenzt war. Und mit diesen individualisierten Bewusstseinseinheiten, die miteinander interagieren, scheint es also keine Grenzen mehr zu geben. Es gibt immer noch Muster und Sequenzen, aber sie gehen in dieser riesigen Suppe von Potenzialen verloren, die all diese IUCs, diese Individual Units of Consciousness, individualisierte Bewusstseinseinheiten, erzeugen können. Das ging eine Weile so und Interaktionen fanden statt, aber im Grunde genommen fanden sie in etwas statt, das wir uns als großen Chatroom vorstellen können. Was macht das Bewusstsein? Es erzeugt Informationen.
It creates information. It shares information.
Teilt Informationen, sendet Informationen, empfängt Informationen, kann dann entscheiden, was mit diesen Informationen geschehen soll und etwas anderes aussenden. Es ist also wie in einem großen Chatroom ohne Regeln. Und dies war tatsächlich die erste virtuelle Realität. Eine virtuelle Realität wird im Wesentlichen durch einen Regelsatz definiert, der die Interaktionen definiert, die stattfinden können. Dieser große Chatroom war also eine virtuelle Realität und der Regelsatz waren die Kommunikationsprotokolle, damit diese individualisierten Bewusstseinseinheiten miteinander kommunizieren konnten. Nun, in einem großen Chatroom gibt es keine nennenswerten Konsequenzen für dein Verhalten oder für das, was du tust oder anstellst was du sendest und empfängst. Es gibt nur sehr wenige Konsequenzen. Die Evolution war daher langsam. Sie funktionierte. Sie tuckerte so dahin, aber sie war wirklich sehr langsam. Was benötigt wurde, war eine virtuelle Realität, die einen viel stärkeren und aussagekräftigeren Regelsatz hatte, weil die Regeln Interaktionen definieren. Die Regeln schaffen den Kontext, in dem Interaktionen stattfinden können.
Rules create the context within which interactions can take place. So what the system did is it.
Das System hat also eine komplexere virtuelle Realität geschaffen als nur die Kommunikationsprotokolle. Es gab eine Reihe von Anfangsbedingungen und einen Regelsatz. Und jemand drückte in diesem Teil des Bewusstseins, der als Computer konfiguriert wurde, auf die Ausführen-Taste. Und diese Anfangsbedingungen begannen sich gemäß diesem Regelsatz zu ändern und miteinander zu interagieren. Auf diese Weise erstellen sie eine virtuelle Realität. Sie lassen die virtuelle Realität aus den Anfangsbedingungen und dem Regelsatz entstehen und zweifellos hat das System das viele, viele Millionen Male versucht, bevor es schließlich einen Regelsatz und einen Satz von Anfangsbedingungen entwickelte, die eine virtuelle Realität schaffen würden, in der die einzelnen Bewusstseinseinheiten sinnvoll interagieren konnten. Eine Realität, eine virtuelle Realität mit viel mehr Konsequenzen, viel mehr Bedeutung für deine Entscheidungsfindung und deine Entscheidungen. Nehmen wir an, dass diese Anfangsbedingungen eine Plasmakugel unter sehr hohen Temperaturen und sehr hohem Druck sind, wie wir alle aus der Urknalltheorie wissen. Das sind die Ausgangsbedingungen und der Regelsatz ist das, was wir Wissenschaft nennen. Es ist alles, Physik und Chemie und Biologie, das sind alles Fakten. Das ist, was die Wissenschaft tut. Sie sucht nach den Regeln, die im Regelsatz enthalten sind. Wenn es den Regelsatz versteht, versteht es, wie diese Welt funktioniert. Darum geht es in der Wissenschaft. Nach jeder Menge Evolution entwickelt sich eine Menge von Anfangsbedingungen zusammen mit einem Regelsatz, sodass sich der Gasball ausdehnt, wenn der Startknopf gedrückt wird. Er kühlt ab, Sonnen bilden sich, Planeten bilden sich und so weiter und so fort, bis unser Sonnensystem, die Erde und wir entstehen. Daraus entwickelten wir uns alle.
Okay, we all evolve out of that. And now the system has, at least in this one instance, it has a set of avatars.
Und jetzt hat das System zumindest in diesem Fall eine Reihe von Avataren. Es haben sich Avatare entwickelt und das Bewusstsein kann jetzt an diesen Avataren andocken und erfahren, was die Avatare tun und wie die Avatare gemäß dem Regelsatz miteinander interagieren. So kann es das Leben des Avatars erleben, genau wie du, wenn du dich bei World of Warcraft anmeldest. Erfährst du, was dein Elf tut, der Elf rennt, er kämpft, er schwimmt, er macht all diese Dinge und du, der Spieler, triffst die Entscheidungen. Aber es ist der Avatar, der es tut. Und deine Erfahrung ist die Erfahrung des Avatars.
And your experience is the Avatar's experience. Okay, so that's why consciousness would want to create a virtual reality.
Okay. Deshalb möchte das Bewusstsein eine virtuelle Realität erschaffen. Ich führe hier nur die Logik aus, warum es sich auf diese Weise entwickeln würde. Es macht nicht einfach nur Puff und plötzlich gibt es diese virtuelle Realität und das Bewusstsein ist der Computer und der Spieler. Es war notwendig, etwas in dieser Art zu entwickeln, damit sich das Bewusstsein weiterentwickelt und das Tempo seiner Entwicklung beschleunigen kann, um immer komplexere Zustände zu finden. Nun, wenn du dir dieses Ding anschaust, das sich entwickelt hat, siehst du, dass es ebenso genau das getan hat. Und das liegt daran, dass Evolution ein Prozessfraktal ist. Du weißt ja, was geometrische Fraktale sind. Du nimmst eine kleine geometrische Form, eine kleine geometrische Gleichung, eine Linie oder so etwas und fügst immer das Gleiche zum Gleichen hinzu. Nehmen wir also an, du nimmst ein Dreieck und jetzt setzt du Dreiecke auf dieses Dreieck und dann nimmst du das alles und baust ein weiteres Dreieck daraus und dann setzt du Dreiecke auf diese Dreiecke und fügst einfach Dreiecke zu Dreiecken hinzu. Wenn du das durchläufst, was wir rekursiv durch die Gleichung gehen nennen und verschiedene Ebenen und Skalen durchläufst, erhältst du ein geometrisches Fraktal. Und du weißt, dass geometrische Fraktale obwohl sie mit einem sehr einfachen Regelsatz beginnen, komplexe Strukturen erzeugen können.
Ich fürchte, du bist wieder weg. Oh ja, aber normalerweise solltest du gleich wieder zurückkommen. Die Leute fragen, ob ich noch hier bin. Ja, ich bin hier. Ich höre Tom zu. Sind
wir zurück?
Ja, wir sind zurück. Hallo, Tom.
Gut. Du weißt also, dass es sich bei den geometrischen Fraktalen um Fraktale handelt, mit denen sich wunderschöne, komplexe Bilder erstellen lassen, die für immer und ewig weitergehen und denen kein Ende gesetzt ist. Sie können einfach weiter in etwas iterieren, das immer größer und immer komplexer wird. Nun, das ist dasselbe, was ein Prozessfraktal macht, außer, dass es auf einem Prozess iteriert, anstatt auf einer geometrischen Gleichung. Evolution ist also ein Prozessfraktal. Das bedeutet, dass der Prozess der Evolution stattfindet und Dinge verändert. Die geänderten Bedingungen werden dann wieder in den Eingang dieses Prozesses eingespeist und wieder verändert. Und dieses Ergebnis wird wieder in diesen Prozess eingespeist und die Evolution ändert es noch mehr. Evolution ist also ein Prozessfraktal. Und was passiert ist, dass du durch dieses Prozessfraktal der Evolution am Ende sehr, sehr komplexe und komplizierte Dinge hast, nur weil du diesen Prozess, der Evolution genannt wird, viele, viele Male durchlaufen hast. Und wie in jedem Fraktal wiederholen sich grundlegende Prozesse, grundlegende Ergebnisse und Veränderungen. Fundamental results and changes repeat themselves. So what happened with cells? Also, was ist mit Zellen passiert? Wir beginnen mit einer Zelle, einer einzelnen Zelle, und wir hatten vielleicht viele Dinge mit einer einzigen Zelle, wie zum Beispiel Amöben. Und schließlich lernten diese Amöben, sich zu teilen und zusammenzuarbeiten. Sie lernten, mit anderen einzelligen Dingen zusammenzuarbeiten, und sie machten mehrzellige Dinge. Und durch diese Zusammenarbeit hatte das mehrzellige Ding eine geringere Entropie und es war flexibler, überlebensfähiger, weil es mehr Dinge hatte, die es tun konnte. Es war eine komplexere Einheit. Und dann arbeiteten diese vielzelligen Dinge zusammen, indem sie sich spezialisierten. Es gab also ein größeres Ding und das hatte Organe. Also besondere Dinge wie Augen, Mägen, Füße und Zähne, alle möglichen Spezialteile, die das Ganze viel komplexer und geordneter machten. Daher verringerte es seine Entropie und war überlebensfähiger, weil es mehr Dinge hatte, die es tun konnte. Es hatte mehr Potenzial. Siehst du? Das ist also der gleiche Prozess. Du beginnst mit einer Sache und dann iterierst du darüber. Und die Entropie nimmt immer weiter ab und es wird immer komplexer. Auf die gleiche Weise haben wir hier also diese virtuelle Realität, die mit den Anfangsbedingungen der Simulation geschaffen wurde und sich ständig weiterentwickelt. Durch den Motor der Evolution erschafft sie dieses Prozessfraktal, das wir unser physikalisches Universum nennen. Und es ist enorm komplex und riesig in seiner Größe. Es kann weiter wachsen. Es ist ein Fraktal. Es ist ein großes Prozessfraktal.
And huge in its size, it can continue to grow. It is a fractal. It's a big process fractal. All right, so that's the physical world. It's
gut, das ist also die physische Welt. Sie ist erschaffen. Sie entsteht aus einer Simulation heraus. Es ist eine virtuelle Realität. Wir sind die Spieler. Unsere Körper sind die Avatare. So gelangen wir zu den Grundlagen dieses Modells. Nun, all die Dinge, die ich dir erzählt habe, sind Metaphern. Ich sage nicht, dass die Welt so ist. Ich sage, dies ist ein Modell, das Erklärungen dafür liefert, was wir sehen, was wir messen und was wir in unseren Experimenten herausfinden. Es erklärt diese Dinge, erklärt die Relativitätstheorie, es erklärt die Quantenmechanik. Es erklärt alles Objektive und alles Subjektive. Es erklärt die außerkörperliche Erfahrung. Es erklärt das Remote Viewing, Präkognition, die Telepathie und die Intuition.
Remote Viewing. Precognition, telepathy, intuition.
But also the hard, but also the hard problem.
Ja, aber eben auch die harten Probleme, die sogenannten harten Probleme der Physik.
Exactly. What happened? Hard problems of physics, all those
Genau. Es erklärt sowohl die objektive Welt, die Physik, Chemie und Biologie, als auch die subjektive Welt, die Dinge, die im Bewusstsein sind, im Verstand, die alle subjektiv sind. So erklärt es all diese Dinge. Es erklärt sogar, warum es so ist, dass sich jemand jetzt unglücklich fühlt, dass sein Leben ein Kampf ist und dass er nicht wirklich vorankommt. Und es erklärt, warum du so bist. Und wenn dein Leben voller Freude und Glück ist, erklärt es das auch. Es erklärt die Dinge, die dir in deinen Träumen passieren und warum du diese Träume hast und worum es dabei geht. Es erklärt also alle subjektiven Dinge, genauso wie es alle objektiven Dinge erklärt. Es erklärt beide Seiten. Deshalb nenne ich es eine große Theorie von allem. Eine kleine Theorie von allem würde nur den Teil aus Physik, Biologie und Chemie mit einer übergreifenden Idee und einem Konzept erklären. Nun, das habe ich getan, aber ich habe auch den subjektiven Teil genauso ausführlich erklärt. Und das macht es zu einer großen Theorie von allem. Es erklärt alles Subjektive und Objektive. Es liefert einen rationalen Grund, warum die Dinge genauso sind, wie sie sind.
Nun,
ich denke, das ist ein guter Moment zu bekräftigen, dass ein Teil dieser Theorie einfach nur Wissenschaft ist. Gute Wissenschaft. Und wie du sagst, ich habe einige quantenmechanische Experimente in petto. Nun, das wird starke Beweise für diese Theorie liefern. Und ich vermute, dass wir in ein paar Monaten Ergebnisse aus den ersten dieser 5 separaten Experimente haben werden.
That was a question that I had.
Das war eine der Fragen, die ich hatte, weil ich sehr neugierig bin, was die Ergebnisse dieser Experimente sein werden.
Nun, ich bin auch sehr neugierig. Das ist Wissenschaft. Und in der Wissenschaft sagen uns die Experimente, was die Fakten sind. Siehst du, Theorie ist nur Theorie. Aber Experimente, gut gemachte Experimente, sagen uns, was die Fakten sind. Also habe ich diese Experimente definiert und sie werden in einer wirklich guten Institution in Kalifornien durchgeführt. Eine technische Institution wird sie durchführen. Sie arbeiten seit ein paar Monaten an der Einrichtung der Ausrüstung. Ich habe einen Vertrag mit der Universität und die Universität arbeitet daran. Ich habe dort einen Vertrag über ein Jahr abgeschlossen, der erst seit ein paar Monaten läuft. Aber es gibt Fortschritte. Sie kaufen Geräte, stellen sie auf und hoffentlich in ein paar Monaten, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es bereits vor ein paar Monaten soweit hätte sein können, aber diese Dinge bewegen sich eben nur langsam. Außerdem sind diese Jungs Professoren und du weißt schon, sie haben Studenten und Vorlesungen und es gibt Arbeiten und Noten und sie haben eine Menge anderer Dinge zu tun. Forschung ist etwas, das sie auch tun, aber es ist nicht das Einzige, was sie tun. Wenn du dich in einem akademischen Umfeld bewegst, dauert alles etwas länger. Und so wird es noch einige Monate dauern. Aber ja, sie werden gerade ausgeführt, während wir hier sprechen. Und ich werde die Ergebnisse veröffentlichen, wie auch immer sie aussehen. Wenn sie so aussehen, wie ich es mir vorstelle, dann sind das eine Menge Beweise für meine Theorie. Wenn etwas anderes herauskommt, dann sagt mir das, dass ich nicht, wie ich es eigentlich gedacht hatte, schon verstehe, wie Bewusstsein die Quantenmechanik beeinflusst. Also werde ich so oder so etwas lernen. Und ich werde die Theorie nehmen und sehen, ob ich sie weiterentwickeln kann. Wenn nicht, bedeutet das nur, dass die Theorie nicht so gut war, wie ich dachte. All das sind gute Informationen, die man haben muss. Das ist nur Wissenschaft. Ich verkaufe hier nichts.
Not a belief system we're talking about here.
Es ist kein Glaubenssystem, über das wir hier sprechen. Dies ist, wie du sagst, eine harte Wissenschaft samt Experimente, die du konzipiert hast und in denen du Vorhersagen darüber triffst, wie sich diese Varianten des Quantum Eraser Experiments verhalten werden. Je nachdem, wann die Informationen über welchen Weg hat das Teilchen genommen, gelöscht wird und so weiter. Und ja, es ist sehr aufregend.
Ja, ist es. Nun, einige meiner Vorhersagen stimmen nicht mit den Aussagen der Quantenmechaniker überein und sie sagen, dass das nicht so eintreten wird. Und ich sage, ich denke, es wird. Also werden wir es herausfinden. Das ist der Sinn des Experiments. Experimente sind der Ort, an dem die Wahrheit ist. Das Ganze ist also nur eine Theorie und die Theorie besteht aus Metaphern. Dieses Ding, das ich das größere Bewusstseinssystem nenne, ist meine Metapher für dieses Ding, das sich entwickelt und Entscheidungen trifft. Es sind die Informationen, die die Realität innerhalb und außerhalb definieren, objektiv und subjektiv. Das ist es also. Nun ist diese individualisierte Bewusstseinseinheit eine Metapher für den Teil dieser Realität, der mit anderen individualisierten Bewusstseinseinheiten interagiert, um die Entropie weiter zu senken. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich Free Will Awareness Unit, die freie Entscheidungsentität nenne. Das ist die Sache, die als Teil der individualisierten Bewusstseinseinheit fungiert und von dieser aber separiert ist. Sie dockt sich tatsächlich beim Avatar an und verfügt über die Erfahrung von Avataren.
The Avatar and has the Avatar's experience. So all of these things are just metaphors that describe functions.
All diese Dinge sind also nur Metaphern, die Funktionen innerhalb eines Bewusstseinsmodells beschreiben, die existieren müssen, um das zu bekommen, was wir am anderen Ende letztlich messen. Also hatte ich diese Fakten. Nun sind es aber nur meine Fakten, weil ich sie durch Erforschung des Bewusstseins erhalten habe. Darüber habe ich ja am Anfang gesprochen. Also habe ich 35 Jahre lang das Bewusstsein erforscht und in dieser Zeit eine ganze Reihe von Fakten gefunden, die mir zugefallen sind. Jetzt müssen diese Fakten aber validiert werden. Denn das sind ja nicht nur Dinge, die ich mir ausdenke und die gut klingen und in meiner Theorie zu funktionieren scheinen. Das sind Dinge, die ich erarbeiten musste, viele Variablen ausprobieren musste, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um Fakten handelte. Also hatte ich diese Fakten und dann hatte ich all die anderen Fakten, die ich als Physiker über die Funktionsweise dieser Welt gelernt hatte. Und dann wollte ich ein Modell entwickeln, das beide Seiten erklärt. Die Tatsachen des Bewusstseins, die Tatsachen der 35-jährigen Erforschung des Bewusstseins und die Tatsachen der Physik. Ich verbrachte ebenfalls 35 Jahre mit Physik und so entstand dieses Modell. Grundsätzlich besteht es aus Metaphern und logischen Prozessen, die auftreten müssen, wenn du all diese Fakten erklären möchtest. Das ist also die Basis des Modells. Und so wird jedes Modell erstellt. Modelle sind Dinge, die Menschen erfinden, um die ihnen bekannten Tatsachen zu erklären. Und ein Modell kann nur danach beurteilt werden, wie gut es die Tatsachen erklärt. Also alles, was wir wissen. Kann es Vorhersagen über Dinge machen, die wir noch nicht kennen? Selbst wenn wir das Experiment nicht durchführen können, um Vorhersagen zu treffen, muss es in der Lage sein, alles zu erklären. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und sofern es das kann, ist es ein wirklich gutes Modell. Und wenn es das nicht kann, ist es ein schlechtes Modell. Die Quantenmechanik ist also ein gutes Modell. Aber es gibt eine Menge Dinge, die die Quantenmechanik nicht erklären kann. Die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie haben Probleme miteinander. Sie haben grundlegende philosophische Probleme. Die Relativitätstheorie hat eine Annahme, die in der Quantenmechanik verneint wird. Und die Quantenmechanik baut auf einer Annahme auf, die sie benötigt, um zu funktionieren, die in der Relativitätstheorie verneint wird. Sie haben also eine gewisse Inkompatibilität. Außerdem wussten Einstein und andere, dass es etwas Größeres geben musste, vor dem sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantenmechanik abgeleitet werden konnten. Deshalb hat Einstein die letzten 24 Jahre seines Lebens damit verbracht, sich diese Theorie von allem auszudenken. Aber es war eben nur eine kleine Theorie von allem.
24 years of his life coming up with this toe, but it was just a little toe. My toe has to cover all those facts
Meine Theorie von allem muss all diese Fakten und alle Fakten unserer subjektiven Welt abdecken. Und wenn du darüber nachdenkst, ist die subjektive Welt zumindest genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die objektive Welt. Die objektive Welt ist die Bühne, die Requisiten.
The subjective world is where all the, you know, the real stuff goes on. That's where love is. That's where relationships
are. In der subjektiven Welt geht all das Echte vor sich. Dort ist die Liebe, das sind Beziehungen. Dort ist Gerechtigkeit. Weißt du, das ist die Wahrheit. Das ist alles in dieser subjektiven Welt hier. Die objektive Welt ist das Zeug. Ja, es sind die Bäume und die Felsen und die Autos und das ganze Zeug. Aber das Zeug ist nicht wirklich der wichtigste Teil unseres Lebens. Dieser subjektive Teil ist wichtiger. Und dieses Modell spricht darüber. Der physikalische Teil des Modells ist also wahrscheinlich nur der kleinere Teil davon. Das Bedeutsamere ist, wie es die subjektive Welt erklärt. Denn wir hatten noch nicht wirklich ein Modell, das das erklärt. Und dieses Modell erklärt es im Detail.
Because we don't really have a model that explains that. And, you know, this does explain it in detail.
I mean, Einstein didn't do what you did. He didn't have out-of-body experiences.
Ich meine, Einstein hat nicht erlebt, was du erlebt hast. Er hatte keine außerkörperlichen Erfahrungen. Jemand erzählte mir einmal, dass Einstein zu Seancen und dergleichen eingeladen worden sein soll. Aber er ging nicht hin und sagte, weißt du, wenn die Leute davon erfahren, muss ich viele lästige Fragen beantworten. Also hat er sich davon ferngehalten. Das hast du nicht. Ich meine, du wurdest als Fünfjähriger von Entitäten ins kalte Wasser geworfen. Übrigens, jemand hat vor langer Zeit im Chat gefragt, ob du weißt, wer diese Entitäten waren, die mit dir in Kontakt standen.
Do you know who these entities were that were in contact with you?
Yes, and some of them I'm still in contact with today.
Wow.
Ja, und mit einigen stehe ich heute noch in Kontakt. Ich habe herausgefunden, dass einige von ihnen schon länger mit mir in Kontakt sind, als dieses Leben lang ist.
Which brings us to another point, another logical point here, and that is that if we are,
was uns zu einem anderen Punkt bringt. Ein weiterer logischer Punkt ist, wenn wir individualisierte Bewusstseinseinheiten sind und in dieser virtuellen Realität spielen, die eigentlich ein Entropie-Reduktionstrainer für individualisierte Bewusstseinseinheiten ist, dass unser Ziel hier ist, unsere Entropie zu senken. Und das können wir nur, indem wir uns und wer wir sind verändern. Das ist ein Punkt, zu dem ich noch nicht gekommen bin und es ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist, okay, ich bin logisch bis hierher gekommen, in diesem Modell haben wir also viele individualisierte Bewusstseinseinheiten, die miteinander interagieren und deren Mission es ist, ihre Entropie zu senken. Wenn viele individualisierte Bewusstseinseinheiten interagieren, hast du ein soziales System. Und wenn du ein soziales System hast, wie senkst du am besten dessen Entropie?
You have a social system. And when you have a social system, how do you best lower entropy? Okay. So we already had the one-on-one everywhere, which was the chat room. But now we have.
Wir hatten also schon diese Einzelbeziehungen, jeder mit jedem für sich. Das war der Chatroom. Aber jetzt haben wir ein soziales System. Wir haben Interaktion. Nehmen wir nun zwei Gruppen. Ich werde einen kleinen Vergleich anstellen. Also nehmen wir zwei Gruppen von individualisierten Bewusstseinseinheiten. In Gruppe A, wir nennen das die Liebesgruppe. In Gruppe A gibt es zum Beispiel 100.000 individualisierte Bewusstseinseinheiten und sie haben eine bestimmte Menge an Ressourcen und ihnen wird eine bestimmte Menge an Arbeitsmaterial in der virtuellen Realität gegeben. Und die Idee ist, dass sie sich einfach entwickeln. Und dann haben wir Gruppe B, die angstbasierte Gruppe, weil Angst das Gegenteil von Liebe ist. Und in der angstbasierten Gruppe haben wir die gleiche Anzahl der gleichen Qualität und sie haben die gleiche Umwelt und die gleichen Ressourcen und wir lassen beide Gruppen sich einfach entwickeln.
And they have the same environment and the same resources and we let both groups just go. Okay? Now over on the love side, everybody
auf der Liebesseite kümmert sich jeder um alle anderen. Jeder möchte dem Ganzen helfen. Jeder ist kooperativ, um zu sehen, was man gemeinsam aufbauen kann. Und wenn jemand eine gute Idee hat, teilt er sie. Wenn jemand einen Vorteil sieht, teilt er ihn und optimiert schließlich die Ressourcen für alle. Welche Talente und Fähigkeiten sie auch haben, am Ende werden sie alle das in einem idealen System gemeinsam optimieren.
Optimizing all of that together in one optimal system. Okay, now over here on the fear side, we have a problem.
Auf der Angstseite haben wir ein Problem. Auf der Angstseite werden die Leute nicht kooperieren, weil sie denken, dass alle anderen an ihr Zeug wollen, denn sie möchten ja auch das Zeug aller anderen haben. Sie können kein Vertrauen haben, denn wenn du Angst hast, dann vertraust du nicht. Sie können also kein Vertrauen haben, sie werden nicht sehr viel kooperieren. Jeder wird versuchen, so viel wie möglich für sich selbst zu raffen und herauszufinden, wie er es behalten kann. Wie können sie daran festhalten? Nun, am Anfang nehmen diejenigen, die stärker sind, denjenigen alles weg, die schwächer sind. Das ist das Gesetz des Dschungels, oder? Die Großen verkloppen die Kleinen. Schließlich werden sich die Kleinen zu Gruppen zusammenschließen, sodass die Großen sie nicht mehr verprügeln können. Und dann werden sich die anderen zu Gruppen zusammenschließen. Und jetzt hast du all diese kleinen Gruppen, die untereinander Verteidigungspakte abschließen, wenn du so willst. Aber sobald du die Macht zur Verteidigung hast, hast du auch die Macht zur Offensive. Wenn du eine große Gruppe aufbaust, kannst du kleinere Gruppen plündern. Es ist wieder genau da, wo es war, nur jetzt eben mit Gruppen. Und irgendwann endet man mit einer Kultur, die aus einer Reihe von Warlords besteht, die Gruppen anführen. Es gibt viel Hierarchie. Die wenigen an der Spitze besitzen fast alles. Und alle Untergebenen erledigen den größten Teil der Arbeit.
The very few at the top own almost everything, and everybody at the bottom does most all the work.
That's where we are now.
Das ist, wo wir jetzt sind, ja?
Dort sind wir jetzt. Das beschreibt unsere Realität. Der springende Punkt dabei ist, dass in einem sozialen System Kooperation die beste Art ist, die Senkung der Entropie zu optimieren. Ohne Fürsorge kann man nicht kooperieren. Okay? Also Zusammenarbeit, Fürsorge, das sind die Ideen, die Menschen dazu bringen, zusammenzuarbeiten und füreinander zu arbeiten. Dinge zusammenzumachen, damit es für alle gut funktioniert.
To make it work good for everyone. Okay? And on the other side where there's fear, you have
Und auf der anderen Seite, wo es nur Angst gibt, hast du eine Lösung mit hoher Entropie, bei der jemand, der eine gute Idee hat, diese für sich behält, weil er sie möglicherweise gegen etwas anderes tauschen kann, das er benötigt. Wenn sie einen besseren Weg oder eine Abkürzung finden, behalten sie es für sich, denn das bedeutet Macht. Es ist ich gegen alle anderen. Und wenn sie sich einmal um Kriegsherrn geschart haben, ist es wir gegen alle anderen. Eine dieser Gruppen hat also hohe Entropie. Das ist die Angstgruppe. Und diese Angstgruppe kann nie so viel aufbauen. Denn sobald sie aufbaut und ein paar Dinge erschafft, die wirklich gut aussehen, werden sich viele andere zusammenschließen, um das wieder abzubauen. Sie haben es nicht und möchten es übernehmen. Sie können also einfach nicht über einen bestimmten Punkt hinausbauen, während die kooperative Gruppe einfach weitermachen kann, bis sie optimiert ist. Das ist also der Unterschied. Was lernen wir daraus? Was wir lernen ist, dass in einer sozialen Gruppe Liebe der Prozess niedriger Entropie ist. Angst ist der Prozess hoher Entropie. Also sagt uns das, was wir hier tun sollten. Wir sollten in dieser virtuellen Realität spielen und die Entropie für uns selbst und für das System verringern. Und wie machen wir das? Indem wir Liebe werden, uns um andere kümmern, kooperativ sind, teilen, einander helfen. So optimieren wir.
By helping each other. That's how we optimize. Now look at those cells, the single cell, the
Schau dir nun die Zellen an. Die Einzelzellen, die Mehrfachzellen, die anderen Zellen, die komplexen Zellen mit Organen. Du erinnerst dich, wir haben diese Evolution besprochen. Was wir dort sehen, sind verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit von Zellen, die die Entropie senken, in denen der Herzteil und der Leberteil und der Fußteil und der Zahnteil ihren Teil leisten.
Where the heart part and the liver part and the feet part and the teeth part all do their part. And because they all do their part and not one of them is saying I'm better than the rest, you know,
und weil sie alle ihren Teil dazu beitragen und keiner von ihnen sagt, ich bin besser als der Rest, ich verdiene mehr, bekommen sie alle das, was sie brauchen, um ihren Teil beizutragen, und sie arbeiten alle zusammen. Nun, das ist auf zellulärer Ebene. Jetzt tun wir hier in dieser virtuellen Realität dasselbe. Aber wir sind keine Zellen, die sich alle Schulter an Schulter verbinden. Wir bleiben Individuen, aber wir können aus unserer Gruppe, aus unserer Gesellschaft etwas erschaffen, das viel größer ist als jeder einzelne von uns. Also werden wir aufgrund unserer Zusammenarbeit etwas Neues erschaffen, das größer ist als wir, und das ist unser Anteil an eben diesem fraktalen Evolutionsprozess. Also werden wir dasselbe tun wie die Zellen. Und jetzt müssen wir Menschen lernen, wie wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen. Und das senkt unsere Entropie. Dann wird die Welt freundlicher und es wird effektiver, effizienter und geordneter und die Entropie nimmt ab. Deshalb sind wir hier. Wir sind in diesem Virtual Reality Trainer, diesem Entropie-Reduktionstrainer, um zu lernen, wie man sich sorgt, liebt, kooperiert und nicht so egozentrisch ist. Das ist unsere Mission.
Virtual Reality Trainer, this entropy reduction trainer, in order to learn how to care, to love, to cooperate, to not be so self-centered. That's our mission. And that means the only way to do that is.
Und das heißt, der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, uns selbst zu verändern. Es reicht nicht nur zu lernen, besser zu handeln, wir müssen lernen, besser zu sein. Da gibt es einen großen Unterschied. Und zu ändern, wer du bist, ist nicht etwas, das du schnell tun kannst.
We have to learn how to be better. There's a difference. And changing who you are isn't something you can do quickly. So there's this accumulative function in this individuated.
Es gibt also diese akkumulierende Funktion in einer individualisierten Bewusstseinseinheit, weil sie viele verschiedene Charaktere spielt. Es ist so, wie wenn du World of Warcraft spielst. Du spielst einen Spieler und wenn dein Spieler getötet wird, wenn er zum Beispiel von einem großen Monster überrannt wird, was machst du? Du wirst nicht einfach aufhören und dir ein anderes Spiel suchen. Du bekommst einen neuen Avatar und du spielst weiter. Und jetzt bist du ein bisschen schlauer. Du verstehst das Spiel ein bisschen besser, sodass du ein bisschen weiterkommen kannst, bevor du abermals stirbst. Und dann kommst du wieder zurück und so durchläufst du viele, viele Charaktere, Elfen, Barbaren oder was auch immer. Und jedes Mal lernst du ein bisschen mehr über das Spiel und sammelst Kraft oder Trefferpunkte. Das heißt, du wächst, du kooperierst, du verstehst.
That means you're growing up, you're cooperating, you're understanding. So that's the way our game works. We're here, but we can't learn it significantly.
So funktioniert unser Spiel. Wir sind hier, aber wir können nicht alles schon beim ersten Mal lernen. Und wir sind individualisierte Bewusstseinseinheiten, die für immer existieren. Wir sind unsterblich. Das ist Bewusstsein. Also versuchen wir, erwachsen zu werden. Also klinken wir uns ein, spielen einen Charakter, der stirbt. Wir docken bei einem anderen Charakter an und dieser Charakter stirbt auch und so weiter.
We play a character, that character dies. You know, we log on to another character and that character dies and so on. So, you know, that's called reincarnation. I just call it experience packets.
Man nennt das oft Reinkarnation. Ich nenne es einfach Erlebnispakete. Wir machen Erfahrungen in Paketen, weil das eine logische Konsequenz dieser Theorie ist. Es ist notwendig. Andernfalls hilft uns der Simulator nicht weiter. Denn wenn es sich nur um eine einmalige Sache handelt, werden wir nie weiterkommen. Weil du dich auf dieser grundlegenden Ebene, auf der du kooperativer und fürsorglicher werden sollst, einfach nicht so schnell ändern kannst. Du kannst vielleicht dein Verhalten ändern, aber damit ist es nicht getan. Du musst dich grundlegend ändern. Du musst ändern, wer du bist. Dazu brauchst du mehr Erfahrungspakete.
You have to change it fundamentally in who you are. So you're required then to have these multiple experience packets. So that's kind of
Das ist also die Art von Logik. Und das ist gerade mal so die Spitze des Eisbergs. Wie gesagt, ich würde 2 volle Tage brauchen, um das alles im Detail zu erklären. Wir überfliegen hier nur mal alles. Aber das ist die Essenz des Modells. Wer wir sind, warum wir hier sind, was unser Ziel ist. Und wenn du dir dieses Modell ansiehst und dich fragst, warum die Menschen unglücklich sind und kämpfen und nicht dahin zu gelangen scheinen, wo sie hin sollen. Wenn ich diese nächste Hürde überwinde, wird alles großartig. Aber danach gibt es immer noch eine weitere Hürde. Es ist so, weil sie eine hohe Entropie haben, weil sie Selbstzentriertheit haben, weil sie Angst und Ego haben. Diese Angst schafft Ego und es schafft Überzeugungen. Weißt du, das ist ein anderes Sprichwort von mir. Glaube nichts, sei ein guter Wissenschaftler. Glaube nichts, aber sei auch offen und aufgeschlossen und skeptisch. Du solltest sehr aufgeschlossen sein. Anderenfalls werden dir wichtige Dinge entgehen und du musst gegenüber allem sehr skeptisch sein. Und die Person, der du am skeptischsten gegenüberstehen musst, bist du selbst.
Of everything. And the person you need to be most skeptical about is yourself. So that
your beliefs.
Your beliefs. Because if it's not your experience, it's not your truth.
Denn wenn es nicht deine Erfahrung ist, ist es nicht deine Wahrheit. Wenn du also sagst, dass du das gehört und diese Bücher gelesen hast, daher glaubst du dieses und jenes. Nun, du solltest dieses und jenes auch nicht glauben, wenn es nicht deine Erfahrung ist, ist es nicht deine Wahrheit. Deine Wahrheit muss auf deiner Erfahrung basieren, sonst ist es die Wahrheit eines anderen. Es ist die Wahrheit der Leute, die diese Bücher geschrieben haben, nicht deine.
Your experience. Otherwise, it's somebody else's truth. It's the truth of the people that wrote those books, not yours. So you have to be careful not to pick up baggage out of your culture.
Du musst also aufpassen, dass du kein geistiges Gepäck mitschleppst. Denn es gibt viele kulturelle Überzeugungen, Dinge, an die wir glauben, nur weil wir in unsere Kultur geboren wurden. Dinge, an die wir glauben, nur weil wir Menschen sind. Wir haben eine Menge Überzeugungen und sie funktionieren alle nicht richtig. Wir müssen all das Zeug loswerden. Das ist es also, auf den Punkt gebracht an diesem Abend.
Und es ist eine riesige Theorie, doch man muss sich schon etwas damit auseinandersetzen. Ich bekomme oft Schelte, wenn ich meine Gäste unterbreche. Nun, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, weil diese Grundlagen erst einmal dargelegt werden müssen. Und es gibt natürlich viele Fragen. Ich weiß nicht, haben wir Zeit für ein paar von Ihnen?
For a couple of them or? Sure.
Yeah. Yes. So there's one that is. Es gibt eine Frage, die gerade im Chat gestellt wurde und die interessant ist. Sie stammt von einem Zuhörer. Was ist das für ein Unsinn? Wenn Sie für die maximale Ordnung niedrigere Entropie optimieren, erhalten Sie am Ende eine perfekte Ordnung, wie in einer perfekten Kristallstruktur, in der nie mehr etwas passiert.
Perfect order, like in a perfect crystal structure, where nothing happens anymore, ever.
Yeah, no, not the case. That's what you end up in a crystal, because.
Ja, nein, das ist nicht der Fall. Das ist, was du in einem Kristall erhältst, denn in einem Kristall gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten. Und wenn sich all die kleinen Moleküle einfach so aneinanderreihen, wenn sie alle in einer Reihe stehen, sind sie fertig. Okay, das ist also ein sehr begrenztes System. Ja, in diesem System kannst du zur optimalen Entropie gelangen und bist fertig. In einem System mit 7,5 Milliarden Menschen, zumindest sind so viele von uns auf diesem Planeten, mit 7,5 Milliarden individualisierten Bewusstseinseinheiten, die alle mit freiem Willen interagieren, geht das Potenzial weit darüber hinaus. Das Potenzial ist so groß, dass du nicht an einem Punkt endest, von wo es nicht mehr weitergeht. Ja, theoretisch könnte man an diesen Punkt gelangen, an dem jede Möglichkeit untersucht und jede Möglichkeit ausprobiert wurde und du das Optimum gefunden hast und es danach statisch wäre. Aber das setzt voraus, dass keine neuen Inhalte mehr nachkommen. Siehst du, wir haben jedes Mal neue individualisierte Bewusstseinseinheiten, IUOCs, wenn ein Baby geboren wird und die Bevölkerung dieses Planeten um 1 steigt. Das ist ein neues IUOC. Du hast also nicht diese begrenzte Menge von N-Molekülen, die, wenn sie richtig ausgerichtet sind, ihre Entropie minimieren und sie sind fertig. Das ist ein sehr einfaches Bild. Das Gesamtbild von uns ist so groß und hat so viel Potenzial und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir miteinander interagieren können und die Dinge, die wir tun können, dass du immer etwas Neues tun kannst. Nehmen wir an, du wirst erwachsen und bist schließlich sehr erwachsen. Nun, es ist nicht so, dass ich erwachsen bin, also bin ich raus aus diesem Spiel.
You know, you always have something else to do. Let's say you happen to grow up and you're very grown up. Well, it's not like, well, I'm grown up, so I'm out of this game. No, it's like if you're grown up, that means you care about others. If you care about others, you're back in this game.
Nein, es ist so, dass wenn du erwachsen bist, bedeutet das, dass du dich um andere kümmerst. Wenn du dich um andere kümmerst, bist du wieder in diesem Spiel, als Lehrer, als Helfer, als gutes Beispiel, weil du das tun willst, weil es dich interessiert. Verstehst du? Du bist also persönlich oder als System nie wirklich fertig. Es kommen immer Neulinge nach, die genau von dort losstarten, wo immer sie eben gerade sind. Und wenn du, sagen wir, zu dem Punkt kommst, an dem du vollkommen erwachsen bist, sagen wir, du bist perfekt. Du bist ein Wesen reiner Liebe. Gut. Wenn du dort aufhörst, wirst du sofort anfangen, dich zurückzuentwickeln, weil du keine Arbeit mehr investierst. Du musst dich ständig anstrengen, um dies aufrechtzuerhalten. Du kommst nicht einfach so weit und hörst dann auf.
You have to constantly put in effort to maintain that. You don't just get there and stop. Now a crystal gets to a certain point where everything is stable.
Und nun erreicht ein Kristall sehr wohl einen bestimmten Punkt, an dem alles stabil ist und in diesem Kristall und in dieser Form einen niedrigen Energiezustand aufweist. Es bleibt dann einfach so. Aber das Bewusstsein ist nicht so. Das Bewusstsein ist kein Kristall. Das ist eine physische Sache. Physische Dinge haben sehr diskrete Einschränkungen. Bewusstsein, selbst wenn es zu einem Punkt kommt, an dem es perfekt ist, muss immer weiterarbeiten, anderen helfen, etwas beitragen, sonst wird es nicht perfekt bleiben. Es würde da stehen bleiben, sich besser und größer und klüger und perfekter fühlen als alle anderen, was Ego ist und, ups, schon abgerutscht. Es würde bereits anfangen, sich zurückzuentwickeln.
Also ich denke, was der Zuhörer hier nicht einbezogen hat, ist das Bewusstsein. Dabei haben wir nicht einmal über die absolute, unbeschränkte Einheit und die absolute, unbeschränkte Vielfalt gesprochen, was dieses große Etwas ist, das am Anfang da war und das bewusst war. Deine Theorie basiert ja auf zwei Annahmen. Bewusstsein existiert und Evolution existiert. Und alles andere wird mehr oder weniger aus diesen beiden Dingen abgeleitet, durch logisches Denken, was brillant ist, wie ich finde. Da ist also Bewusstsein und ein Bewusstsein mit freiem Willen und das ist etwas anderes. Aber ich verstehe die Hörerfrage. Wenn es nur darum ginge, die Entropie eines digitalen Systems zu verringern, könnte man es zum Beispiel einfach mit Nullen füllen. Es wäre eine sehr niedrige Entropie, aber es wäre nichts da.
You could just fill it with zeros, for example. It would be very low entropy, but it there would be nothing there, and that's
right. That's why content and meaning.
Richtig. Deshalb ist Inhalt und Bedeutung wichtig. Verstehst du? Das wäre eine niedrige Entropie, wenn man alles nur mit einem Objekt auffüllt. Aber es hätte keine Bedeutung, keine Signifikanz. Wir sprechen über Ordnung. Ordnung im Sinne von geordnete Ideen, geordnete Konzepte, Konzepte mit Bedeutung. Es geht also nicht darum, Dinge in einer Reihe zu platzieren. Es geht um die Bedeutung dieser Dinge. Wir sprechen jetzt über Entropie des Bewusstseins, nicht nur über die Entropie einer Kiste mit Steinen oder die Entropie einer Reihe von Einsen und Nullen, wo du alle zu Null machen kannst. Das ist alles geordnet. Schön. Na und? Verstehst du? Es hat keine Bedeutung. Also gut, du senkst die Entropie, aber du senkst sie nur um diesen winzigen Teil, in dem du alles auf Null setzt. Es ist also keine große Sache. Aber wenn du diese Einsen und Nullen nimmst und daraus ein Computerprogramm machst, das etwas wirklich Nützliches leistet, dann ist das eine sinnvolle Reihenfolge. Und selbst wenn du dies alles mit nur 1000 Einsen und Nullen getan hast, wirst du die Entropie um ein Vielfaches mehr senken, als wenn du eine Milliarde Einsen und Nullen hast und sie einfach alle in einer Linie aufwedelst. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Perfekte Ordnung, aber es hat keine Bedeutung. Es ist also mehr als nur eine physische Aneinanderreihung und Strukturierung. Es geht auch um Sinn und Inhalt und Bedeutung. Verstehst du? Es ist bewusst und trifft bewusste Entscheidungen. Auf die Qualität dieser Entscheidungen kommt es an und hier wird die Entropie des Bewusstseins massiv abnehmen. Das Problem des Hörers ist also, dass er Entropie nimmt, wie es auf eine physische Sache zutrifft, und sagt, dass dies dasselbe sei wie Entropie im Kontext vom Bewusstsein. Nun, es sind zwei verschiedene Dinge. Entropie kann immer nur innerhalb eines bestimmten Systems definiert werden. Wenn jemand den Begriff Entropie verwendet, wäre die nächste Frage, von welchem System? Entropie ist jeweils für ein bestimmtes System sinnvoll. Wenn dieses spezifische System eine Handvoll Salz ist, das vielleicht auskristallisieren kann, dann ist das eine Sache und jetzt ist es dieses System und seine Entropie wird sich ändern, je nachdem, ob es kristallin ist oder nicht. Aber wenn das System Bewusstsein und das größere Bewusstseinssystem mit all diesen Möglichkeiten ist, ist es ein ganz anderes Bild. Jetzt ist es nicht nur die Struktur der Einsen und Nullen, das ist fast trivial. Es ist die Aussagekraft, die Entscheidungen, die getroffen werden und wie diese Entscheidungen, dieses soziale System in Konfigurationen mit niedrigerer Entropie entwickeln. Es ist also ein ganz anderes System. Und das beinhaltet Gedanken und Konzepte, bedeutungsvolle Dinge, Symbole, alles, was wichtig ist.
Symbols, all of that's important.
The listener now writes, I think it's a listener.
Der Zuhörer schreibt nun, okay, aber dann ist das Ziel nicht die minimale Entropie, sondern etwas ganz anderes. Nun, wie du ja schon sagtest, sofern ich es richtig verstehe, dennoch halte ich das für eine interessante Frage, aber die Definition der Entropie muss eben an das angepasst werden, worüber wir hier sprechen.
Yeah, exactly.
So it is something very different.
Entropy gets used in a lot of different ways, you know.
Ja, genau. Entropie wird auf viele verschiedene Arten verwendet. Verstehst du? Es gibt alle Arten von Entropie. Wenn du über Computer und so weiter sprichst, gibt es Shannon-Entropie. Ich benutze es sehr allgemein. Ich versuche nicht genau dasselbe Konzept von Entropie auf ein System anzuwenden, das eine Salzlösung ist, wie ich es auf Bewusstsein anwende. Man muss über Entropie im Sinne ihrer grundlegenden Definition nachdenken, nicht im Sinne ihrer Anwendung auf ein bestimmtes System. Grundsätzlich ist Entropie, man kann es auf zwei Arten sagen. Es ist ein Maß für Unordnung oder ein Maß für Ordnung. Jetzt gibt es auch Ordnung in Konzepten und Ideen.
In concepts and ideas. It's not just physical arrangements of things.
Es geht nicht nur um physische Anordnungen, sondern um geordnete Ideen. Wenn du dir eine brillante Idee einfallen lässt, mit der die Leute ihre Ängste loswerden und Medikamente oder ähnliches absetzen können, und alles, was es war eine Idee, ein Konzept, es sind die Dinge, die sie tun, das ist niedrigste Entropie. Verstehst du? Für das System hat das mit der Gesundheit der Menschen zu tun. Wenn also Konzepte und Ideen dazu beitragen, dass die Dinge besser funktionieren, ist es die Ordnung. Aber du musst Ordnung in einem größeren Zusammenhang betrachten, in einer allgemeineren Ordnung. Eine andere Art, Entropie zu beschreiben, besteht darin, dass sie Arbeit ermöglicht und es einem System ermöglicht, mehr zu tun und mehr zu erreichen. Das ist die andere Seite der Entropie.
That's the other side of entropy. You have order, and that order allows a system to do something more than it did when it was high entropy.
Du hast Ordnung. Und diese Ordnung ermöglicht es dem System, mehr zu erreichen, als es konnte, solange es eine hohe Entropie hatte. Nun, auf das Bewusstsein bezogen, ist das der Punkt, an dem die grundlegende Idee hinter dem Konzept klar wird. Es kommt auf Bedeutung an, Bedeutung, die dem sozialen System wirklich ermöglicht, mehr zu tun, als es sonst hätte tun können. Verstehst du? Es ist Entropie und das Wort Entropie ist das richtige Wort. Du musst es nur in einem größeren Kontext betrachten und diese Grundidee auf Bewusstsein anwenden, anstatt Entropie nur als Beschreibung einer Wärmekraftmaschine oder einer Flasche Salzwasser zu betrachten. Verschiedene Systeme erfordern, dass du die Konzepte der Entropie auf unterschiedliche Weise anwendest.
Different systems require you to apply the concepts of entropy in different ways. And there are half a dozen different entropies, if you will.
Und wenn du so willst, gibt es ein halbes Dutzend verschiedener Entropien. Sie sind alle die gleiche Entropie, aber sie werden alle auf verschiedene Systeme angewendet und innerhalb dieser Systeme sind sie alle sinnvoll.
That's something, I mean, you have to wrap your head around slowly. So
ja, und das ist etwas, ich meine, man muss sich dem Ganzen schrittweise nähern. Ich habe noch nicht wirklich viel über Entropie nachgedacht. Für mich war Entropie im Prinzip nur Wärme. Und anscheinend ist dies nur eine sehr einfache Definition, die, wie von dir beschrieben, für unser physikalisches Universum innerhalb unseres Regelsatzes gilt. Da wäre noch eine Frage aus dem Chat. Du sagst mir einfach, wenn du los musst, Tom, weil...
Okay, mein nächster Termin ist schon da, aber Sie werden noch ein bisschen warten.
Okay, sag's mir einfach, weil wir wollen dich natürlich nur ungern gehen lassen.
Ich komme zurück und wir können eine Frage- und Antwort-Session machen, wenn du möchtest.
Ja, ich denke, wir müssen definitiv noch eine weitere Sendung machen. Okay, lass mich noch eine Frage stellen, die jeden in den Sinn kommt, wenn er das erste Mal mit deiner Theorie konfrontiert wird. Du sprichst auch über die Risiken, die deine Arbeit mit sich bringt. Und ich meine, eines der Risiken, wenn du es als Risiko sehen willst, ist die Frage, nun, wer ist der Programmierer? Wer hat diese virtuelle Realität erschaffen?
Die Antwort ist das größere Bewusstseinssystem. Verstehst du? Das ist dieses Etwas, das sich aus dem mal dies, mal das zu einem größeren bewussten System entwickelt hat. Und es hat es nicht programmiert. Es gibt keinen Programmierer. Es hat einen Regelsatz und eine Reihe von Anfangsbedingungen entwickelt und dann diese virtuelle Realität entstehen lassen. Es ist also keine programmierte Realität, es ist eine evolvierte Realität. Und wie kam es zu diesem Regelsatz und diesen Anfangsbedingungen? Durch Ausprobieren. Es hat auch diese evolviert. Die Evolution ist der Motor aller Einzelteile, abgesehen von der ganzen Sache. Es ist also dieses Prozessfraktal. Es gibt also keinen Programmierer und dann noch das, du hast von dem anthropischen Prinzip gehört, also wenn Physiker davon sprechen, dass es ein halbes Dutzend Konstanten gibt und wenn du nur eine dieser Konstanten auch nur auf der zehnten Dezimalstelle ändern würdest, würde das gesamte Universum zusammenbrechen. Es würde einfach nicht funktionieren. Also, weil diese Konstanten so präzise sein müssen, so dass sich hier alles in unserer physischen Welt genau die Waage hält, sieht es so aus, als ob diese Konstanten nur für uns generiert wurden. Denn hier sind wir. Das nennt man das anthropische Prinzip. Nun, warum müssen diese Konstanten so gut abgestimmt sein, um dieses physikalische Universum stabil zu halten? Nun, du weißt, du hast diesen Regelsatz und du hast diese Anfangsbedingungen, also fügst du sie zusammen und drückst den Startknopf. Und nach einer Weile, bumm, fällt alles auseinander. Oh, okay, wir müssen die Schwerkraft ein wenig verstärken, das aufdrehen, gut, großer digitaler Big Bang, zweiter Versuch. Und es läuft ein bisschen länger und so weiter. Es entwickelt sich also über vielleicht Millionen von Versuchen und Fehlschlägen, bis alle Teile dieses Regelsatzes fein abgestimmt sind. Es wird also schließlich etwas produzieren, das lange genug hält, damit das Bewusstsein es als Entropie-Minderungstrainer für das Bewusstsein verwenden kann. Deshalb haben wir dieses anthropische Prinzip, bei dem alle diese Konstanten bis auf die achte oder zehnte Dezimalstelle genau so sein müssen, wie sie sind.
Exactly what they are. It's because that was evolved that way. The system evolved.
Es ist so, weil es daraufhin entwickelt wurde. Das System entwickelt sich. Es ist also nicht, als hätte sich jemand hingesetzt und programmiert und hier hast du jetzt den Oberprogrammierer. Das funktioniert nicht so. Es ist eine evolvierte Sache. Alles begann mit dem Bewusstsein, das nur so oder so unterscheiden konnte. Und alles andere ist eine deduktive, logische Sache, um schließlich dahin zu kommen, dass alle Fragen beantwortet werden können, die objektiven als auch die subjektiven. Und ich meine alle Fragen, alle Fakten, die wir kennen.
Ja, aber die Gefahr besteht natürlich darin, dass religiöse Menschen kommen und sagen, okay, du nennst es das größere Bewusstseinssystem. Na schön, ich nenne es Gott.
Ja, das tun sie.
Ja, ich meine, es gibt offensichtlich viele Parallelen.
Ja, es gibt viele Parallelen. Tatsächlich war ich überrascht. Ich war sehr überrascht, als mir eine Dame vor einigen Jahren eine E-Mail sendete und sie schrieb, ich bin eine sehr religiöse Person, ich nehme die Religion sehr ernst und ich dachte schon, oh je, das wird sicher nicht gut. Und in der nächsten Zeile stand, und überall, wo ich hinfahre, nehme ich zwei Bücher mit. Das eine ist die Bibel und das andere ist My Big Toe. Und da fiel ich fast von meinem Stuhl. Aber ich habe das oft gehört. Siehst du, diese Theorie ist sehr inklusiv. Sie ist weithin akzeptabel, weil sie ein gemeinsames, einheitliches Verständnis definiert. Du hast Buddha, die mystischen Traditionen, sie können sich hier wiederfinden. Du hast die Eckhart Tolle-Anhänger, sie können sich hier wiederfinden. Du hast Niels Bohr, Albert Einstein, John Wheeler und alle möglichen Vertreter der modernen Physik und sie können sich hier wiederfinden. Oder Atheisten und Theisten.
You say, well, they're absolutely opposite each other, an atheist and a theist.
Nun, sie sind absolut gegensätzlich, ein Atheist und ein Theist. Aber beide können in meiner großen Theorie von allem ein logisches System finden, das ihre Ansichten erklärt und unterstützt. Der Theist sagt also, ah, das größere Bewusstseinssystem, das ist Gott. Und der Atheist sagt, schau, es gibt keinen Gott, es gibt nur dieses evolvierte Bewusstseinssystem. Es ist für alle brauchbar. Es ist eine logische Sache. Es ist nicht nur einfach Gott, der aus dem Nichts kam. Das größere Bewusstseinssystem entwickelte sich nur aus der Definition dessen, was Bewusstsein ist. Nun beginnt alles mit Bewusstsein und darüber kann man natürlich diskutieren, weil ich eben mit der Annahme beginne, dass Bewusstsein existiert. Nun, ich mache das, weil du nicht... Niemand kann weiter zurückgehen. Du kannst nicht nichts im Bewusstsein weiterentwickeln. Du kannst vielleicht mit etwas Händeringen dorthin gelangen.
Nothing in the consciousness. You can do some hand waving and get there. Matter of fact, you can find that in the philosophy department of Stanford University.
In der Philosophieabteilung der Stanford University findest du so etwas. Geh einfach zur Philosophieabteilung und such nach zellularen Automaten. Dort wirst du eine These finden, wie du mit es ist nicht nichts, aber etwas anfangen kannst, eine Art Potenzial und es in etwas wie Bewusstsein verwandeln kannst. Es gibt diese These, aber der Punkt ist, dass wir Bewusstsein sind. Und weil wir Bewusstsein sind, ist es für uns logisch nicht möglich, die Geburt des Bewusstseins zu sehen. Verstehst du? Wir sind es selbst. Wir können nicht heraussteigen und es objektiv betrachten.
You see, we're it. We can't get outside of it to look at it objectively. We couldn't stand there and watch it being born.
Wir konnten nicht außerhalb stehen und zusehen, wie es geboren wurde. Wir können also keine Information aus erster Hand über die Ursprünge des Bewusstseins erhalten. Wir können händeringend Vermutungen anstellen, aber wir können es nie wirklich wissen, weil wir es sind. Wir sind das System, wir existieren bereits. Das heißt, du kannst nicht zusehen, wie du geboren wirst. Du kannst zusehen, wie deine jüngeren Geschwister geboren werden, aber du kannst nicht zusehen, wie du selbst geboren wirst, weil du eben noch nicht geboren wurdest.
Your younger sibling being born, but you can't watch yourself being born because you haven't been born yet. It's that sort of a logic.
Es ist diese Art von Logik. Also muss man mit der Annahme beginnen, oder du greifst zu händeringenden Vermutungen über zelluläre Automaten und die Tatsache, dass wenn du Potenzial hast, nur durch Zufall schließlich Struktur entstehen kann und es gibt einen eigenen Zweig der Mathematik, der die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen kann und so weiter. Und angesichts der Milliarden von Jahren ist es durchaus machbar, dass Dinge nur aus dem Potenzial heraus geschaffen werden. Das ist auch Evolution.
Und jede große Theorie von allem, das sagst du auch in deinem Buch, muss mindestens ein mystisches Bein haben, auf dem sie stehen kann. Und genau das ist es. Also ja, der Anfang ist ein Mysterium, wie du sagst.
Genau. Frag einen Physiker nach dem Urknall. Woher kommt dieser Plasmaball? Weil unser Universum hatte noch nicht existiert. Das physikalische Universum, das wir physikalische Realität nennen, existierte erst, als sich dieser große Ball ausdehnte. Woher kommt dieser große Plasmaball? Nun, es liegt außerhalb unseres Universums. Er musste vor unserem Universum entstehen, also ist es ein Mysterium. Weißt du, das ist etwas Mystisches. Woher kam diese erste Zelle für die Biologen? Gib ihnen eine Zelle und sie werden sie nehmen und den Rest der Pflanzen und Tiere entwickeln. Aber sie müssen mit der Annahme beginnen, dass es eine Zelle gab. Man muss von der Annahme ausgehen, dass es eine Plasmakugel gab und dann kann man vorwärts gehen. Das ist das Gleiche. Du landest nicht immer in einer unendlichen Regression der Kausalität. Du kommst einfach irgendwann an den Punkt, an dem du sagst, ich weiß es nicht. Ich bin Bewusstsein. Ich kann nicht wissen, woher Bewusstsein kommt. Ich kann raten und ich kann Vermutungen anstellen, aber ich kann es nicht wissen.
But as you say, physics,
aber wie du sagst, endet oder beginnt die Physik mehr oder weniger mit dem Urknall. Und niemand in unserem physikalischen Modell, dem physikalischen Mainstream-Modell, wenn man so will, kann etwas darüber aussagen, was vor dem Urknall war und so weiter. Aber in deiner Theorie kannst du es erklären.
Right, they can't.
In your theory, I mean, in your theory, you can explain it.
Ich kann erklären, woher der Urknall kam, richtig, weil es ein digitaler Urknall war und er notwendig war. Dies waren die Anfangsbedingungen für den Satz an Regeln, der die Entwicklung einer stabilen virtuellen Realität ermöglichte.
Jemand hat einfach die Simulation gestartet. Das ist der Urknall. Los geht's. Aber so kann man viel weiter zurückgehen als in der Mainstream-Physik. Much, much further than Mainstream-Physics.
Richtig. Das liegt daran, dass die physische Welt nicht grundlegend bzw. fundamental ist. Aber das kannst du nicht mit Bewusstsein tun, denn Bewusstsein ist grundlegend. Das sind wir. Du kannst das also nicht erklären, indem du davor stehst. Verstehst du? Ich stehe außerhalb des physischen Universums und sage, okay, es gibt diesen großen Computer, einen Regelsatz und eine Reihe von Anfangsbedingungen, aber ich muss außerhalb einer physischen Realität stehen, um das zu sagen. Nun, ich kann das tun, weil die physische Realität nicht grundlegend ist. Aber das Bewusstsein ist grundlegend. Bei Bewusstsein gibt es also keinen Ort, an dem man außerhalb des Bewusstseins stehen kann, um das zu sagen. Denn wir sind Bewusstsein. Das ist also der Unterschied. Also kann ich erklären, wo diese Plasmakugel herkommt. Ja, das ist eines der großen Geheimnisse, die dieses Modell erklärt. Es ist einfach eine Menge an Anfangsbedingungen und ein Regelsatz und diese wurden entwickelt, um zu funktionieren, um etwas zu produzieren, das stabil genug ist, um den Zweck zu erfüllen.
Und
um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, du hast auch eine sehr überraschende Antwort auf die Frage bezüglich Geist und Materie. Antwort: Es gibt keine Materie. Es sind nur Regeln, die die Materie definieren. Und wir als Bewusstsein nehmen sie dann wahr und nennen sie Materie. Ich meine, wir könnten es natürlich nennen, wie wir wollen.
Die Wissenschaftler haben große Probleme mit derlei Dingen. Sie mögen es nicht zu wissen, woher dieser Plasmaball kommt. Und sie erkennen, dass dies einen Widerspruch darstellt, dass sie mit einem mystischen Anfang beginnen. So auf die Art, oh, es war einfach da. Weißt du, das ist mystisch. Es gibt keinen Grund dafür. Es war einfach da. Aber schau dir die Grundlagen der Physik an. Schau dir Zeit an. Physiker wissen nicht, woher die Zeit kommt. Schau dir den Raum an. Sie wissen nicht, woher Raum kommt. Was ist mit Spin? Sie wissen nicht, woher der Spin kommt. Schwerkraft. Sie wissen nicht, woher die Schwerkraft kommt. Wenn man sich alle Grundlagen der Physik ansieht, all die Dinge, auf denen der Rest der Physik aufgebaut ist, sie sind alle mystisch. Dafür gibt es keine Kausalität. Was ist die Kausalität für Zeit? Was ist die Kausalität für Raum? Was ist die Kausalität für die Schwerkraft? Was ist die Kausalität für irgendeines dieser Dinge? Irgendeines dieser grundlegenden Dinge? Ladung. Was ist die Kausalität für Ladung? Ladung existiert einfach und sie hat eine kleinste Einheit, von der wir wissen, dass sie ein E ist. Wir können sie also definieren und dann rechnen und damit arbeiten. Aber alles, was der Physik zugrunde liegt, hat im Grunde genommen keine Ursache. Es ist mystisch. Dinge ohne Ursachen sind mystisch.
So physics that doesn't like mysticism is based on it at the foundation everywhere you look.
Verstehst du? Die Physik, die Mystik nicht mag, basiert auf mystischen Grundlagen, wo immer man hinschaut. Sie hat einfach nur einen Weg gefunden, damit umzugehen. Okay, wir wissen nicht, woher diese Dinge kommen, sie sind einfach da. Aber man kann all diese Dinge nehmen und damit diese physische Welt modellieren. Naja, das kann man eben. Wir können sozusagen die Goldnuggets des Regelsatzes ausgraben, die diese physische Welt modellieren. Physiker, die Menschen, die sich auf Mystik berufen, sehr kritisch gegenüberstehen, bemerken nicht, dass sie selbst eine ganze Reihe mystischer Grundannahmen haben.
Well, okay. Ja, na gut, ich meine, diese Frage nach der Zeit zum Beispiel, das ist eine der Fragen, die ich für mich selbst hatte und es gibt Unmengen von weiteren Fragen, die Hörer haben. Aber ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen wegen deinem nächsten Termin.
Ja, ich muss Schluss machen, doch eins noch. All diese Dinge, die ich gesagt habe, wie Ladung und Raum und Zeit und Schwerkraft und all diese Dinge, Dinge der physischen Welt, ich kann all das erklären. Ich kann erklären, woher der Raum kommt. Ich kann erklären, woher die Zeit kommt, woher Ladung kommt. All diese Dinge haben offensichtliche Antworten, sobald du eine virtuelle Realität in Betracht ziehst. Ebenso kann ich erklären, woher diese Plasmakugel kam. So löse ich all diese Geheimnisse. All diese mystischen Grundannahmen der Physik werden plötzlich erklärbar. Wenn du den Standpunkt der virtuellen Realität einnimmst, kannst du all das erklären. Warum ist sie eine Konstante? Nun, weil in einer virtuellen Realität die maximale Geschwindigkeit, mit der du dich kontinuierlich durch den virtuellen Raum bewegen kannst, ein Delta X für jedes Delta T ist.
You can't move any faster than that in a simulation. You've got a simulation and the dynamic driver is a delta.
Du kannst dich in einer Simulation nicht schneller bewegen als das. Du hast eine Simulation und der dynamische Treiber ist ein Delta T, das inkrementiert wird. Und es gibt ein Delta X, das deinem kleinsten Pixel entspricht, wenn du das als 3D-Pixel siehst und in jedem Zyklus des Computers nur ein Pixel verschieben kannst. So kann nichts schneller als das werden. Verstehst du? Jede virtuelle Realität hat ein Tempolimit. Unser Tempolimit in der virtuellen Realität ist die Lichtgeschwindigkeit. Das ist also ganz einfach. Also gelöst.
Our virtual reality speed limit is the speed of light. So, that's easy. So, solved.
Not necessarily.
Where does space come from? Easy.
Woher kommt der Raum? Einfach. Du nimmst einen Punkt. Du nennst das den Koordinatenursprung. Du definierst drei zueinander orthogonale Einheitsvektoren von diesem Punkt aus und diese definieren den Raum. Jetzt kannst du alles im Raum berechnen, was du willst. Das ist es, was den Raum definiert. Auf diese Weise wird dreidimensionaler Raum erstellt und du kannst so viel davon generieren, wie du möchtest. Alles, was du brauchst, ist ein Computer, der immer größere Zahlen verarbeiten kann. Raum, Zeit, Schwerkraft und all diese Dinge liegen auf der Hand. Zeit? Was ist das? Nun, es ist die äußerste Zeitschleife in deiner Simulation. Das ist die Zeitbasis dieser virtuellen Realität. All diese mystischen Dinge, die Physiker annehmen, sind eine Ebene höher, ganz einfach beschreibbar.
So the point is, if you want to understand how quantum physics works,
der Punkt ist also, wenn du verstehen willst, wie die Quantenphysik funktioniert, musst du eine neue Perspektive einnehmen. Wir haben die Perspektive des Materialismus der gesamten Wissenschaft aufgezwungen und deswegen stecken wir fest. Und deshalb war die Quantenmechanik keine logische, sondern eine verrückte Wissenschaft, weil wir Materialismus und Determinismus erzwingen wollten. Doch so funktioniert es nicht. Wenn du also diesen Determinismus-Materialismus loslässt, können plötzlich Bewusstsein, Zeit und freier Wille ins Blickfeld rücken. Und plötzlich hast du Erklärungen für alles.
Ja, und eine Sache, die mich beschäftigte, war die Frage, ob es denn wirklich so einfach sein kann. Denn wenn du einmal dieses Paradigma der Simulation akzeptierst, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Aber es scheint fast zu einfach zu sein. Doch andererseits, wenn es funktioniert, naja, wen kümmert's?
If it works, well, who gives a whatever?
Yes, but if you go back to fundamentals of physics, you will find that and Einstein and
ja, aber wenn du dir die Grundlagen der Physik ansiehst, wirst du feststellen, und Einstein und andere haben es bestätigt, wenn es grundlegend ist, wird es sowohl elegant als auch einfach sein. Alles, was grundlegend ist, und wir sprechen über das Grundlegendste überhaupt, die Grundlagen unserer Existenz. Jede Erklärung von etwas Grundlegendem muss sowohl elegant als auch einfach sein. Denk an Occam's Razor. Wenn du etwas hast, das kompliziert ist und viele Annahmen hat und so weiter, und das ist dein Modell, ist es ein schlechtes Modell, wenn es etwas Grundlegendes modellieren soll. Das besagt Occam's Razor. Die einfachste und eleganteste Lösung ist die wahrscheinlichste.
So Occam's Razor says the simplest and most elegant solution is more likely to be the true solution. And you're right when you look.
Und du hast recht. Wenn du dir diese Idee der virtuellen Realität ansiehst, erscheint sie so einfach. Es macht all diese Dinge, die komplex und mysteriös erscheinen, einfach trivial. Es wird offensichtlich. Okay, Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Natürlich ist es eine Konstante. Du kannst etwas nur ein Pixel pro Zeiteinheit verschieben. Es ist eine digitale Simulation. Siehst du, es passt einfach alles. So ist es also. Ja, es ist sehr, sehr einfach. Wenn du es erst einmal verstanden hast und aus diesem ständigen Denken im Sinne des Materialismus und der physischen Realität aussteigst und es aus dieser Perspektive betrachtest, ist es atemberaubend, wie einfach alles wird und wie du zu einem deduktiven Ergebnis kommst, einer logischen Erklärung von allem, einschließlich deiner Haltung, einschließlich wie du dich fühlst, die Qualität deines Lebens, alles.
Ja.
You know? Yeah. Well, on that note, I'm going to bow out.
In diesem Sinne werde ich mich verabschieden, weil meine nächste Verabredung seit 20 Minuten geduldig auf mich wartet und ich will sie wirklich nicht länger warten lassen.
Say thank you to your next meeting that he or she waited. Sorry that we kept him or her waiting.
Tut mir leid, dass wir sie warten lassen und vielen Dank für dieses Interview. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne eine Frage- und Antwort-Session machen. Zumindest eine. Bitte halt Ausschau nach meinen E-Mails. Ich werde CropFM in den Betreff schreiben und es wäre großartig, wenn wir unser Gespräch fortsetzen könnten.
Gut. Wenn ich deine E-Mail nicht sofort beantworte, sende mir eine weitere. Ich erhalte täglich etwa 300 bis 400 E-Mails und manchmal geht einfach was verloren oder ich komme so weit in Rückstand, dass ich einen ganzen Haufen davon nicht beantworten kann. Wenn du also einige Tage lang nichts von mir hörst, sende es erneut. Es ist nicht so, dass ich nicht antworten will, aber die Dinge gehen manchmal einfach verloren.
Yeah,
things tend to get lost.
I don't want to spam you though, but okay, I will. Okay,
ich will dich aber auch nicht zu spammen, aber okay, ich werde das tun. Vielen Dank für deine Arbeit, diese Inspiration. Ich meine, das ist einfach riesig und ich freue mich sehr darauf, unser Gespräch fortzusetzen und all diese Fragen zu beantworten. Lassen wir die Zuhörer jetzt erst einmal alles verdauen. Einige Leute haben bereits gesagt, dass sie das Buch kaufen werden. Das ist eine sehr gute Idee.
That's a very good idea. And then let's see what kind of questions.
Und dann wollen wir mal sehen, welche Fragen Sie bei unserer Frage- und Antwort-Session stellen werden. Vielen Dank, Tom, und alles Gute für deine Arbeit. Und ich freue mich sehr auf die Ergebnisse deiner Experimente. Ich denke, sie werden alle auf deinem YouTube-Kanal veröffentlicht.
No matter how they come out, they'll be published just as soon as they get done.
Sie werden veröffentlicht, egal wie sie ausgehen. Sie werden veröffentlicht, sobald sie fertig sind.
Great. Thank you, Tom.
So long.
Okay, bye.
Bye.
Das war ein Crop FM Spezial mit dem amerikanischen Physiker und Bewusstseinsforscher Tom Campbell. Die englische Originalversion des Interviews vom September 2019 sowie viele weitere Interviews zu Themen wie Bewusstsein, alternative Physik oder außerkörperliche Erfahrungen finden Sie auf der Website von Crop FM, cropfm.at.